Für alle Leute, die gerne gamen und talken, habe ich gute Nachrichten, denn jetzt gibt's den Game Talk. War ganz okay, oder?
Stark.
War ganz
stark,
okay, ne? Finde ich gut. Cool. Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Es ist immer noch diese verdammte Urlaubszeit, weswegen Fabian und Gregor heute hier nicht sind. Ihr müsst wieder mit mir vorlieb nehmen, ich bin Steffen. Aber ich habe mir natürlich auch diese Woche wieder kompetente Gäste eingeladen, beziehungsweise einen kompetenten Gast, und das ist Kuro von Game 2.
Ja, ich wollte gerade sagen, viel schlimmer, ne? Das noch, dass halt hier könnte Fabian, hier könnte Gregor sitzen.
Und jetzt Steffen und Kuro sitzen.
Es tut mir leid, ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen tatsächlich. Ich bin auch nicht bei 100%, deswegen, ich versuche zu kämpfen.
Das ist okay. Für die Kompetenz hatten wir ja auch eigentlich die fantastische Geraldine hier noch eingeladen, die eigentlich mit dazukommen wollte. Die musste leider kurzfristig absagen. Liebe Grüße gehen raus. Aber ja, jetzt sind nur noch wir beide durch. Naja,
wir machen was das wir Beste machen.
Draus. Wir machen das Beste raus, Kuro, so ist es nämlich. Wir haben heute auf jeden Fall eine pickepackevolle Sendung. Wir werden sprechen ein bisschen über ein bisschen Kleinkram, unter anderem über Backpack Battles, über South Park Snow Day und über Millennia, was ich mitgebracht habe. Dann wollen wir so ein bisschen in Helldivers 2 noch ein bisschen drüber sprechen. Das ist jetzt ja einen Monat raus und Kuro ist ein bisschen versunken, habe ich gehört.
Ich bin ja heftig versunken. Also
sehr
für
gut.
Mich ist es immer noch das absolut beste Koop-Spiel seit Deep Rock Galactic.
Okay.
Aber es hat auch ein paar Probleme.
Darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Und natürlich ein größerer Talk über Dragon's Dogma. Du hast es komplett durchspielen können. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr gespielt seit letzter Woche. Dementsprechend werden wir da noch ein bisschen drüber sprechen. Und über Ejuden Chronicle. Das habe ich das richtig ausgesprochen?
Ey, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe da auch noch so ein, zwei Probleme in der Aussprache mit. Aber um Gottes Willen. Was ein Spiel. Vielleicht.
Vielleicht.
Man weiß es noch nicht.
Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Aber lass uns doch erstmal über was Einfaches reden, lieber Kuro. Hast du, wie bist du so im Multiplayer-Inventory-Management-Game?
Ja, als jemand, der sehr gerne, aber sehr schlecht Escape from Tarkov spielt, bin ich grundsätzlich prinzipiell ein Meister des Inventarmanagements, weil ich glaube, 80% von Escape from Tarkov, was man in dem Spiel macht, ist halt sein Inventar sortieren.
Ja. Mhm.
Um sich halt auch so ein bisschen davor zu drücken, wirklich irgendwie mit seinem PMC in ein Match zu gehen.
Ja.
Von daher, ja, mach ich schon sehr gerne.
Okay, gut. Dann ist es vielleicht Backpack Battles etwas für dich. Das ist jetzt gerade im Early Access rausgekommen, am 8.3. ist also schon einen Monat alt. Aber ich habe es jetzt ein bisschen mehr spielen können. Das geht natürlich auch schon im ganzen Influencer-Bereich hoch und runter. Viele Streamer spielen das. Es hat in den ersten zwei Tagen 100.000 Exemplare schon mal verkauft auf dem PC für Steam. Das finde ich schon mal beachtlich für ein kleines Indie-Spiel, was wirklich ziemlich räudig aussieht, muss man leider sagen. Wir können mal in den Gameplay-Trailer reinschreiben, beziehungsweise in den Trailer. Das Ganze ist, wie schon gesagt, ein PvP-Inventory-Management-Spiel, wo es also darum geht, einfach nur ein Inventar eines Fantasy-Helden zu managen und damit dann in Duellen gegen andere Spieler anzutreten. Das Schöne daran ist, es ist quasi ein Auto-Battler, das werden wir auch gleich nochmal genauer uns ansehen. Das heißt, man muss wirklich nur sein Inventar sortieren. Und sobald es dann ins Duell geht gegen einen anderen Spieler, spielt das Spiel quasi von alleine durch und man muss einfach nur versuchen mitzuhalten und zu gucken, was passiert hier eigentlich gerade und zu schauen, wo kann ich Sachen noch verbessern und besser hinlegen. Denn das Gute an dem Spiel ist, man hat quasi eben dieses Inventar. Das vergrößert sich auch mit der Zeit. Das Wichtige ist aber, dass man immer genau gucken muss, wo liegen jetzt bestimmte Items, denn die haben verschiedene Wirkungen auf andere Items. Beispielsweise, wenn man ein Item hat, was vielleicht mit besonders viel Nahrung gut kombiniert ist, sollte man um dieses Item Nahrung hinlegen, damit das alles sich gegenseitig triggert. Oder es gibt zum Beispiel Items wie eine Drachendecke, ein Drachennest, die man sich ins Inventar packen kann, womit dann Drachen verstärkt werden, die um dieses Nest herum organisiert sind. Das heißt, man muss immer gucken, dass man die Sachen, die man im Inventar hat, möglichst in einem guten Paket zueinander hat. Das ist die erste Aufgabe. Und das zweite ist, es gibt auch unterschiedliche Taschen. Wenn du zum Beispiel eine Tasche hast, wo drin steht, die verbessert Nahrung, sollst du natürlich Nahrung drin haben. Wenn du eine Tasche hast, die dir Feuer verbessert, solltest du Feuer-Items da drin haben und so weiter und so fort.
Also sind Taschen quasi wie Klassen?
Nicht ganz. Es gibt 4 Startklassen, die man auswählen kann. Es gibt sowas wie, ich glaube, die heißt Sichelfrau, sowas wie Necromancer, die macht so ein bisschen Giftschaden vor allem. Es gibt eine Ranger-Klasse, die ist stark auf Fernkampf spezialisiert. Es gibt einen Pyromancer, die macht besonders viel mit Feuer. Und es gibt einen klassischen Krieger. Und ich habe hier mal ein bisschen was von mir gecaptured, wie so eine Runde abläuft. Man hat quasi am Anfang einer Runde immer einen Shop, wo man sich eben verschiedene Items kaufen kann. Wir sind hier schon in einem etwas späteren Lauf des Spieles. Es ist immer so, man hat immer 10 Matches hintereinander, die man absolvieren muss. Und zwischen jedem Match hat man eben diesen Shop, den man einmal eingehen kann. Pro Sieg kriegt man eben Geld, den man da ausgeben kann. Und hier sieht man, wie das Ganze so ein bisschen läuft. Man hat quasi immer einen Lebensbalken. Ne? Wenn der Gegner kein Leben mehr hat, ist er tot. Man hat gewonnen. Es gibt allerdings auch noch einen Ausdauerbalken, denn wenn man Gegenstände aktiviert, wenn man zum Beispiel mit Waffen schlagen möchte oder so, dann braucht man Ausdauer dafür. Und man sieht es hier jetzt gerade für alle Leute, die im YouTube gucken, bei dem Feind sieht man ab und zu mal bei seinen Schwertern, dass zu wenig Ausdauer ist, dann kann man halt nicht angreifen. So, ne? Und das ist ganz geil, so dieses Management zwischen zwei Sachen zu haben. Und gleichzeitig, und das macht das Spiel für mich am spannendsten, kann man verschiedene Items miteinander kombinieren. Wir haben gerade zum Beispiel eben gesehen, ich hatte einen Steintrank und eine Lederrüstung. Das hat sich jetzt gerade zu einer Steinrüstung zusammengetan. Hm. Also es gibt quasi bestimmte Gegenstandskombinationen, die man aber auch erstmal finden muss, die man erstmal rausfinden muss, die zusammen zu stärkeren Items fusionieren, die dann wiederum weniger Platz wegnehmen. Hm. Und das ist eigentlich das, was ich so geil finde an Backpack Battles. So herauszufinden, okay, ich habe jetzt hier eine Peitsche und hier habe ich irgendwie so einen krassen Feuerstab. Das kann ich ja zusammenfinden, habe ich eine Feuerpeitsche. Mega gut gemacht. Und das Schöne daran ist, man muss nicht alles super so krass ausprobieren, sondern man hat quasi immer so kleine Verbindungslinien. Wenn du ein Item hast, was mit irgendeinem Item im Laden zusammengehen könnte, ist so eine Verbindungslinie wird dann angezeigt, wenn du drüber hoverst. Mhm. So weißt du zumindest, dass du ein Item kaufen kannst und das mit deinen Items eine geile Kombination hat, aber nicht, was dahinter herauskommt.
Das klingt ja prinzipiell schon sehr Rogue-like-ig.
Ein bisschen, ja. Hm?
Wie gut funktioniert das dann, dass du halt tatsächlich, dass es ja anscheinend auch, ich habe ja auch schon Szenen gesehen,
ja.
Also nie wirklich so bewusst gesehen, ah, guck mal, Backpack-Paddle, sondern halt immer so, ah, da spielt irgendjemand, wo es halt um Inventarmanagement geht. Und dachte halt immer, das wäre so ein bisschen Roguelike-mäßig. Aber wie gut funktioniert das dann, oder wie motivierend ist das dann, dass es halt diese PvP-Komponente hat? Weil ich komme gerade frisch aus Tekken 8.
Ja.
Und ich kann dir sagen, Tekken 8 Online ist die halt einfach Hölle. Absolute Hölle.
Ja.
Und stetiger Kampf und meistens auch, Verlust und Niederlage.
Ja.
Wie ist das motivierend, dass du halt die ganze Zeit gegen andere Leute spielst?
Das hat mich am meisten fasziniert. Es ist ein Auto-Battler. Das heißt, man hat nie diese direkte Komponente, dass du das Gefühl hast, ah, ich bin schlecht, deswegen verliere ich jetzt. Sondern es ist immer so dieses, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie beim Item-Management oder beim Laden Pech gehabt oder so. Das heißt, man hat nie das Gefühl, dass man wirklich richtig schlecht ist oder so. Und deswegen hegt man auch nicht so richtig so einen Groll gegen den Gegenüber. Das finde ich ganz hilfreich. Und das motiviert, finde ich, total. Funktioniert quasi immer so. Man spielt immer, bis man entweder 10 Siege hintereinander hat. Oder bis man hat, glaube ich, 4 oder 5 Leben, bis die quasi aufgebraucht sind. Also wenn du verlierst, verlierst du ein Leben. Wenn du gewinnst, kriegst du einen Sieg dazu. Und am Ende, wenn du 10 Siege hast, kannst du dich noch entscheiden, willst du weiterspielen, weil dein Bild total krass ist gerade, um noch mehr Siege zu sammeln. Oder willst du aufhören? Und man wird immer gematcht gegen Gegner, die quasi die gleiche Anzahl an Matches jetzt gerade schon gespielt haben in diesem Run. Also es hat ein bisschen Roguelike-Elemente, weil am Ende von 10 Siegen bist du quasi raus eigentlich. Und dementsprechend, man fängt immer wieder bei 0 an. Das Einzige, was man freischalten kann mit der Zeit, ist ein bisschen Cosmetics für seine Charaktere. Und es gibt so ein Ladder-System im PvP. Wenn du Ranglistenspiele spielst, kannst du dich von Bronze nach Silber bis Gold bis sonst wo hochspielen, wenn du möchtest, natürlich. Aber es gibt jetzt kein System, wodurch du irgendwie bessere Items freischaltest oder so. Das nicht. Sondern das kannst du einfach alles im Spiel machen. Und das Schöne ist, so ein Match dauert, hast du ja eben gesehen, 2-3 Minuten. Kannst eben mal kurz anwerfen, kannst kurz eine Runde machen. Und dann bist du wieder fertig und ist gut. Und du kannst auch, wenn du gerade in einem Run bist, den halt pausieren. Also du musst nicht diese 10 Matches oder 10 Siege einfach hintereinander machen. Ich kann einfach sagen, ich spiele heute mal 2 Runden, mach Pause, schalte das Spiel aus, fahre Rechner runter, am nächsten Morgen setze ich mich wieder hin und kann im gleichen Punkt weitermachen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil es sich so schnell wegspielt. Es wäre eigentlich für mich das perfekte Mobile-Game, muss ich sagen. Mhm. Also es wäre perfekt für die Switch, finde ich, weil es natürlich auch diesen Comic-Look hat, der sehr altbacken wirkt, muss man fähigerweise sagen. Das Ganze basiert auf der Godot-Engine, ist aber auch ein ganz kleines Entwicklerstudio, was dahinter steckt. Play with Forcefar heißt die, glaube ich. Und dementsprechend ist das alles natürlich sehr runtergebrochen, aber das Gameplay funktioniert so gut. Dieser Gameplay-Loop ist wirklich süchtig machend, weil man schnell reingeht, man denkt so, ah, jetzt will ich vielleicht ein bisschen mehr aggressiv spielen. Ich hatte eben das Problem, dass ich keine Ausdauer habe. Ich spiele es mal ein bisschen defensiver vielleicht, nehme mehr Rüstung, dafür weniger Waffen. Ah, dann machst du vielleicht weniger Schaden. Und was auch noch sehr cool ist, wenn du 5 Siege hast, kannst du dir noch eine Subklasse aussuchen von deinen Klassen, die du hast. Du kriegst dann so 5 spezielle Items, die du aussuchen kannst, die nur für diese Klasse freigeschaltet werden. Und kannst dann deine Builds nach einer bestimmten Richtung drücken. Zum Beispiel bei der Necromancerin, die wir gerade hatten, kannst du ein Vampir-Build spielen, der dann besonders viel Blutungsschaden macht. Oder besonders viel Giftschaden. Oder bei der Pyromantin kannst du dir ein Bild machen, der so ein bisschen mit Feuer- und Dunkel-Items funktioniert. Oder komplett auf Drachenbegleiter geht. Also da kannst du dich nochmal so ein bisschen spezialisieren und gucken, was so funktioniert. Aber du kannst dich natürlich auch nicht so richtig darauf vorbereiten. Du kannst jetzt nicht sagen, ich will jetzt diese Runde ein Drachenbild spielen. Weil wenn du im Itemshop keinen Drachen hast, dann kannst du es gleich vergessen. Mhm. Also da musst du dich auch ein bisschen muss ein bisschen adaptieren, sage ich mal, auf den Shop. Und es gibt dadurch aber auch nicht so Builds, die alles wegballern von vornherein. Das finde ich auch sehr, sehr gut.
Ja, es klingt auf jeden Fall schon sehr verlockend. Das ist aber auch, wie du gesagt hast, so für mich klingt das auch echt nach einem Spiel, das ich gerne irgendwie auf mobilen Endgeräten zu haben. Deswegen warte ich auch noch auf Balatro.
Ja.
Das der wurde ja zumindest angekündigt, glaube ich.
Ganz genau.
Dass es für Android- und iOS-Geräte noch erscheinen soll. Weil das ist für mich auch etwas, von dem ich denke so, boah, ja. Also, ich meine, es kostet auf dem PC jetzt auch nicht die Welt so.
Ja.
Aber ich glaube, das wäre für mich eher lieber so ein Spiel, das ich gerne irgendwie, eigentlich will ich schon ins Bett, aber bin noch nicht müde genug und dann noch vielleicht ein Match.
Oder halt auf dem Weg zur Bahn oder in der Bahn oder im Bus, weißt du. Balatro kannst du ja zumindest auf dem Steam Deck theoretisch spielen, weil es ein Singleplayer-Spiel ist. Backpack Battles ist halt online, das heißt, Steam Deck irgendwie unterwegs wird, glaube ich, schwierig. Es sei denn, du hast einen Hotspot oder so. Aber es ist auch so in der gleichen Preiskategorie. Backpack Battles kostet auch 13 Dollar gerade. Ist gerade in der Version 093 oder 094. Also ist auch schon gar nicht mehr so weit weg von Version 1.0. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Planungen vom Entwicklerstudio sind. Man kann es aber auch online spielen, ohne Download, wenn man möchte, also im Browser. Ich kann es nur wärmstens empfehlen für alle Leute, die Bock haben auf so ein bisschen Inventarmanagement. Und auch wenn ihr nicht so richtig Bock habt auf Multiplayer, das fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich eher an, als würde man gegen Bots spielen, die besondere Namen haben.
Ja.
Aber was vielleicht ein bisschen schwierig ist, wenn man halt sich die Matches so anguckt, ist es manchmal schwierig, genau herauszufinden, warum jetzt Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren und warum habe ich denn jetzt gerade keine Ausdauer mehr. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber es macht Bock und man hat sehr schnelle Erfolgserlebnisse.
Aber ich finde es auch schön, dass es so mittlerweile so jedes Spiel ist irgendwie episch und grand und super viele Features und Möglichkeiten und wird ständig erweitert und hat noch mehr Story und es hört nicht auf und dann Endgame. Das ist halt auch so kleinere Spiele gibt, in Anführungsstrichen, die halt irgendwie die füllen halt so eine kleine Box, aber das, was sie füllen, füllen sie halt ziemlich gut.
Genauso wie Helldivers.
Helldivers.
Gute Überleitung, Kuro, sehr, sehr schön. Helldivers 2, genau, es ist mittlerweile ein Monat draußen, ein bisschen weniger als ein Monat, ein bisschen mehr als ein Monat, seit dem 8.2. ist es draußen für PlayStation, PC und Xbox. Wir haben ja schon mal, als es rauskam, drüber gesprochen, aber jetzt ist natürlich ein bisschen Zeit vergangen und wir wollen auch ein bisschen drüber sprechen, wie jetzt so ein bisschen die letzte Zeit von Helldivers war. Und du bist total versunken, Kuro.
Ich bin total versunken. Ich möchte aber auch an dieser Stelle anmerken, für die Nachwelt festhalten, als der erste Trailer zu Helldivers 2 rauskam, ich wusste sofort, das wird gut.
Ja. Hast du Helldivers 1 gespielt?
Ich habe Helldivers 1 gespielt und ich fand schon den ersten Teil richtig, richtig spaßig. Ja. Und es ist ja quasi alles, was Helldivers 1 gut gemacht hat, hat man quasi übernommen.
Ja.
Also es gibt natürlich ein paar Unterschiede mit den Stratagems und so, aber halt prinzipiell dasselbe Prinzip, halt nur in 3D oder in Third Person und es funktioniert so gut. Und es macht immer noch unfassbar viel Spaß, weil das ist halt irgendwie so das Reizvolle für mich an Helldivers 2, ist halt einfach so die Art und Weise, wie das Universum erzählt wird.
Ja,
also es wird ja total gar nicht großartig erzählt. Also es gibt im Vergleich zu, keine Ahnung, Destiny oder sowas, ne, riesiges Sci-Fi-Universum, was halt mit umfangreichen Kampagnen Cutscenes oder Zwischensequenzen irgendwie erzählt wird. Das hast du ja in Helldivers nicht.
Ja.
Das, was du hast in Helldivers, ist dieser Krieg gegen alles, was nicht Mensch ist.
Ja.
Und du schaust halt die ganze Zeit auf dein Wartable und suchst dir eigentlich nur aus, wo du hinfliegst. Und trotzdem habe ich das Gefühl, natürlich wird irgendwie eine Geschichte erzählt, die ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber was das für mich so spektakulär macht, ist einfach die Tatsache, dass du ein Teil davon bist.
Ja.
Und dass du es wirklich mit der Art und Weise, wie du spielst oder wie die Community sich schlägt, du das Gefühl hast, dass du halt diesen Krieg gegen die Automatons, gegen die Bugs halt wirklich mitgestaltest.
Ja. Ich find's auch interessant. Beim ersten Teil hatte ich so ein bisschen das Problem, wenn man da irgendwie einen Planeten erobert hat oder angegriffen hat und hat eine Mission erledigt, dann ist da so ein Zähler hochgegangen und du hast 0,2% beigetragen. Und das war so, Und dieses Mal schaffen sie es aber tatsächlich, dadurch, dass man eben Teil dieser Community ist, die auch mittlerweile super viele Memes entwickelt hat, mit For Democracy und dem ganzen Kram, wo es plötzlich so Kriegskorrespondenten gibt, die bei YouTube die neuesten Entwicklungen irgendwie nacherzählen, die ganze Social-Media-Auftritt vom Entwicklerstudio. Man wird da so reingesogen, hat tatsächlich das Gefühl, irgendwie in einem größeren Konflikt mittendrin zu sein, auch wenn man im Endeffekt nur einen Balken so ein bisschen verschiebt. Und das, finde ich, machen sie dieses Mal extrem gut. Und das hält mich auch so ein bisschen daran, Helldivers zu spielen. Bist du fertig? Also hast du alles freigeschaltet? Oder wie weit bist du da?
Also ich bin in Stufe 36. Mhm. Ich habe noch nicht alles freigeschaltet im Schiff. Ich kann theoretisch alles freischalten, so an der Taktikausrüstung.
Okay. Mhm.
Ich habe jetzt auch am Wochenende wieder gespielt und es gab ja dann Und das ist ja auch einfach so dieses, was mir an Helder was 2 so gefällt, das ist, du hast deine Befehle vom Oberkommando und manchmal, je nachdem, wie das halt läuft, kriegst du halt dafür etwas.
Ja.
Da gab es ja vor einiger Zeit, ja, hier Befehl, wenn du auf diesem Planeten das schaffst, weil hier werden diese Exo-Machines, diese Mechs, diese Exosuits gebaut. Wenn du das befreist, dann kriegst du halt diese Exosuits. Und das war halt so, ich bin halt eigentlich davon ausgegangen, ja, irgendwann gibt's ein Update und dann sagen sie, yo, Freunde, hier,
ne? Hier sind die Exosuits.
Neuer Content.
Ja.
Aber dass das halt so verwoben ist in diesem galaktischen Krieg, beziehungsweise in dieser Meta-Erzählebene, finde ich absolut geil. Und dann hat man diesen Planeten befreit und du hattest einfach wirklich sofort Zugriff auf diese neuen Spielzeuge. Und ich mag das einfach, dass etwas auf dem Spiel steht. Manchmal schaffst du es, aber ich finde es auch vollkommen okay, wenn du Dinge nicht schaffst, dass dann halt ja, irgendwie wird sich Joel, der Game Master, diese eine Person von Arrowhead, die da irgendwie sitzt und wahrscheinlich auch auf so einen schönen Sessel mit so einem fetten Armlehnen und dann auch so einer Katze vielleicht und manchmal so, oh, was
machen wir jetzt als nächstes?
Ja. Und ich liebe das einfach.
Ein zweites Beispiel dazu noch, es gab dann irgendwann diesen Generalbefehl, so heißen die Behälter was, da werden quasi alle Spielenden dazu aufgerufen, etwas Bestimmtes zu machen. Und da gab es den Generalbefehl, dass man auf den Bug-Planeten so große Antipestiziden, Anti-Insektoiden-Geschichten aufbaut. Das haben dann ganz viele Leute gemacht. Und plötzlich sind dann auf irgendwelchen Planeten, auf Social Media und bei YouTube fliegende Bugs aufgetreten. Und die Entwickler haben es erstmal dementiert, auch in-game sozusagen, also von dem Propagandaministerium, von der Supererde kam dann so, nein, 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 sowas gibt es hier nicht, das müssen sie sich eingebildet haben. Und ein paar Wochen später dann so, oh, ja, gibt's doch, ja, das hat nichts mit diesen Pestiziden zu tun, nein, nein, überhaupt nicht. Und dann sind eben diese Gegner ins Spiel gekommen. Und das fand ich auch so smart, weil es nicht einfach nur, ne, ein Patchnote ist, der irgendwo drin ist, sondern es ist einfach in diese eigentlich sehr sehr kleine Geschichte mit eingewoben, sodass man direkt denkt, so, was zum Hölle, was passiert hier eigentlich gerade?
Ja, es tauchen ja auch immer wieder so Kleinigkeiten auf. Also auch, dass du auf diesem Bug-Planeten dann halt so Überreste von möglichen Bossen aus dem ersten Teil, da gab es ja diesen riesigen Wurm, gegen den du kämpfen konntest, dass da halt schon so diese Überreste aufgetaucht sind. Das war ja mit diesem Exosuit auch genauso, dass du halt am Anfang so, ah, okay, hier sind kaputte Exosuits, liegen einfach in der Umgebung rum. Und das hast du jetzt mit diesen Bossen auch, weil, Spoiler Alert, diese Ball-Titans, diese riesigen spinnartigen Wesen, sind anscheinend nur mittelgroße Gegner.
Cool.
Und das ist halt so, und jetzt, immer wenn man so unterwegs ist und man sieht so, was könnte das bedeuten, ne? Ja. Also du siehst halt irgendwie so einen riesigen Wurm, so die Überreste, so die Knochen und so, und denkst du so, oh oh, werden wir dagegen irgendwann kämpfen? Und jetzt habe ich halt auch neulich irgendwie so, und deswegen liebe ich es da auch irgendwie so in der Community unterwegs zu sein, weil wie du schon meinst, mit diesen fliegenden Bugs, dann gab's mal so Screenshots, so Leute, was hab ich denn hier gefunden? Oder es werden ja schon seit einiger Zeit auch eine mögliche dritte Fraktion, die Illuminaten irgendwie angekündigt, dass da irgendwie auf einmal so ein Laserschuss über die Karte ging und irgendjemand davon getroffen wurde.
Okay.
Und dann siehst du halt diese Videoschnipsel und keiner kann sich das wirklich erklären. Dann gibt's natürlich die Leute, die sagen so, also ich glaube nur das, was mir mein Befehlskommando mir sagt. Also ich liebe auch, wie irgendwie die Community so in Character einfach miteinander interagiert. Und jetzt habe ich halt vor einigen Tagen gesehen, dass da irgendjemand auf diesen, weil aktuell ist man halt auf diesem Roboterplaneten unterwegs. So, ey, sag mal, Leute. Ja, ich habe mal so in den Himmel geguckt und da sind ja so riesige Schiffe und ich gucke erst und ist dann, nee, ist doch von unserem, das ist doch unser eigenes Schiff. Und da habe ich noch mal genauer hingeguckt und die waren so getarnt, also die waren so quasi unsichtbar, aber du hast so leichte Silhouetten gesehen und ich dachte, dann geht halt schon wieder direkt so mein Kopfkino an, wo ich mir denke, oh, was haben die vor, was könnte passieren? Und das ist halt, die machen das super smart, so wie sie neue Inhalte irgendwie so anteasen oder halt einfach nichts dazu sagen, sondern einfach so der Community quasi die Detektivarbeit überlassen, so, hier passiert, ist hier irgendwas Neues.
Wer weiß,
wir äußern uns nicht dazu, aber irgendwann wird dann halt daraus irgendwas entstehen.
Ja.
Und es macht einfach echt Spaß, da irgendwie teil zu sein. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Elite Dangerous mit den Targoids am Anfang.
Mich auch, genau,
dass da halt auf einmal diese Schiffe aufgetaucht sind und sich das niemand wirklich irgendwie erklären konnte, aber es war halt auf einmal da.
Ja.
Und dann wirst du damit konfrontiert und musst damit irgendwie interagieren und ich lieb sowas.
Und tatsächlich dadurch werden die kleinen Änderungen, die sie vornehmen, ne, ein neuer Gegner. wäre in einem anderen Spiel einfach nur ein Bullet Point in Patch Notes drin, so nach dem Motto, ne? Und es würde gar nicht diesen riesigen Impact haben, wie es hier halt ist, ne? Man fühlt sich wirklich mit drin irgendwie in dem Spiel und in dem Universum. Und das machen sie so großartig. Ich frage mich nur, ob sie die Kadenz aufrechterhalten können. Weil es ist ja schon so, das Spiel ist jetzt 2 Monate draußen. Und die bringen schon relativ schnell neue, kleinere Inhalte rein, so, ne? Wie zum Beispiel die Exosuits. Das hat gar nicht mal so lange gedauert, bis sie da sind. Oder jetzt halt die neuen Gegner. Ich frage mich halt, wie lange sie diese Kadenz an neuen Inhalten wirklich durchhalten können. Mhm. Weil irgendwann, das ist so ein bisschen für mich der größte Kritikpunkt an Helldivers 2. Die Missionen an sich sind ja schon immer recht ähnlich. Wenn du eben nicht diese Generalbefehle hast, wenn du nicht diese Oberbefehlskarte hättest und wenn du nicht neue Inhalte bekommen würdest, wäre es für mich zumindest so, würde sich das Spiel wahrscheinlich auch sehr schnell abnutzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, also da gebe ich dir auch absolut recht. Und ich merke das so auch, also ich spiele immer noch sehr, sehr gerne und regelmäßig, aber es sind nicht mehr so, ich spiele nicht mehr den ganzen Tag.
Ja.
Und ja, ich bin auch echt gespannt, was so die Zukunft für dieses Spiel bereithält. Vertrau dem Studio aber erstmal so. Ich denke mir, die werden schon irgendwie einen Plan haben und den auch einigermaßen gut fahren. Und wenn nicht, dann ist die Reise bis hierhin oder bis dahin auch immer noch nett gewesen. Was mich tatsächlich eher ein bisschen mehr ärgert, sind immer noch die vielen Bugs. Also nicht die Bugs im Sinne von Gegner, sondern die Bugs im Sinne von technischen Ungereimtheiten, die dieses Spiel hat. Weil ich merke, hin und wieder habe ich dann auf einmal Abstürze, die ich vorher nicht hatte.
Ja.
In jeder Mission stürzt auf einmal das Spiel ab.
Ja.
Und das ist halt nervig. Oder wenn dann irgendwie neue Waffen kommen, dann sagen sie, ja, benutzt bitte gerade nicht irgendwie diese Arc-Waffen, den Arc-Thrower und so, weil das könnte zu Abstürzen führen. Und es gibt immer noch Probleme. Zum Beispiel wollte ich mit Game-2-Kollege Basti neulich zocken. Auf der PlayStation spielt er, ich spiele auf dem PC. Und eigentlich funktioniert das immer gut, aber dann hat es an diesem Abend, das war sein erster Abend, hat es absolut nicht funktioniert. Die Freundschaftsanfrage kam nicht durch. Das ist immer noch in den Known Issues. Und ich denke mir so, boah, also diese größeren technischen Fehler, die dieses Spiel hat, die müssen langsam echt verschwinden, weil am Anfang war es so gut, ne, krasser, die sind ein bisschen überrumpelt, es spielen irgendwie 80 mal so viele Leute Helldivers 2 wie der erste Teil allein auf Steam oder so von den Spieleranzahlen. Und das konnte man irgendwie so damit noch ein bisschen, ne, die ganzen Serverprobleme mit dem Launch irgendwie,
aber langsam müssen sie mal.
Ja. Aber langsam müssen halt so diese groben Fehler, diese großen Fehler, soll ja auch eigentlich Cross-Progression haben.
Ja.
Hat es ja auch aktuell nicht.
Ja.
Und da meinten die ja schon so, okay, das kommt ein bisschen später, kurz nach Release. Aber ich hätte halt auch gerne Cross-Progression.
Ja.
Also so diese ein, zwei Features oder diese technischen Sachen, Abstürze, das muss einfach langsam aufhören.
Das stimmt.
Das nervt mich.
Aber ansonsten finde ich, inhaltlich geht das Spiel in eine richtige Richtung, auch in eine bessere Richtung als viele andere Quadruple-A-Games, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Von daher, ne, wenn ihr Bock habt, Helldivers 2 gibt's immer noch aktuell für 40 Euro. Gibt's bestimmt auch bald mal wieder in einem Sale oder so für die gängigen Plattformen, für PlayStation, PC und Xbox. Und guckt rein.
Ja, sorgt für Freiheit und Demokratie im Universum.
Die Supererde braucht jeden Einzelnen von euch.
Ich find's halt bemerkenswert, dass es halt so ein simples Spielprinzip ist, aber es funktioniert einfach so gut, weil es halt einfach in den Dingen, die es gut machen soll, es halt auch einfach gut macht. Es will nicht, also es will nicht fliegen können, es will ein bisschen sprinten.
Genau,
Und das kann richtig, richtig gut sprinten, dieses Spiel.
Ja.
Und mehr muss es nicht können. Und das ist so, andere Spiele. Wieso muss ein bisschen Spiele immer mehr wollen, als sie eigentlich können?
Apropos mehr wollen, als wir eigentlich können. Heute gehen wir von einem Thema zum nächsten. Gerade rausgekommen, am 26.03., also vor knapp einer Woche, ist ein Spiel, welches sich auf eine bekannte Fernsehmarke stützt. Wie tief bist du im South Park-Universum drin, lieber Kuro?
Oh, ich habe South Park eine Zeit lang wirklich heftig gefeiert. Und ich würde sagen, so die. Wie viele Staffeln gibt es mittlerweile? 23?
Ich habe keine 25. Ahnung. Wahrscheinlich, ja.
Also so bis
sowas.
Imagination Land war ich, glaube ich, heftig dabei. Ja. Und irgendwann, so von jetzt auf gleich, hört es einfach auf. Also das Interesse so mehr oder weniger. Ich glaube, es ist immer noch cool.
Ja.
Und ich finde, das South Park-Prinzip, also dieses mit der Aktualität, das ist halt so, okay, wir haben nächste Woche eine Folge, so ein bisschen wie bei Game 2.
Ja.
Wir haben nächste Woche eine Folge, aber was machen wir eigentlich?
Ja.
Es ist so, und dann wird halt irgendwie irgendwas zusammengehackt. So dieses Game 2 ist auch nicht,
aktuell.
Super aktuell. Aber halt so, dass so, es sind aktuelle Themen irgendwie in der Popkultur und die werden sofort irgendwie verwurstelt.
Hast du in den Stab der Wahrheit und die rektakuläre Zerreißprobe gespielt?
Stab der Wahrheit habe ich gespielt, sehr gerne. Rektakuläre Zerreißprobe, Fractured Butthole. Wollte ich immer spielen, kam ich aber irgendwie nie dazu. Das ist halt bei uns irgendwie dann auch so oftmals so, ah ja, das will ich spielen. Dann ist so, aber du musst gerade Thema XY machen. So,
ja,
dann
muss was anderes machen. Ja.
Und dann ist es irgendwann, dann ist der Zug weg.
Das ist vielleicht aber gar nicht so schlimm, weil South Park Snow Day, der neueste Teil der Reihe, ist vielleicht nicht etwas, was du jetzt unbedingt noch nachholen musst. Hinterher, muss ich leider sagen.
Hab ich gehört.
Ist rausgekommen von dem Entwicklerstudio Question für THQ Nordic und baut inhaltlich, schließt es an die rektakuläre Zerreißprobe und an den Stab der Wahrheit an. Man ist wieder das New Kid, was eben in diese typische South Park Freundesgruppe hineinkommt und dort mit denen lustige Abenteuer erlebt. Aber ansonsten hat das mit den Vorgängerspielen rein gar nichts mehr zu tun. Denn es ist kein Rollenspiel mehr, sondern es ist ein Co-op-Action-RPG, wo man ein bisschen Roguelike-Elementen sich durch festgelegte Level prügelt und am Ende einen großen Boss legen muss. Es ist außerdem, wie man hier gerade schon sehen kann, in so einem 3D-Stil, der Geschmackssache ist, gebe ich zu, der für mich sich aber überhaupt nicht in dieses South Park-Feeling reintransportiert, weil für mich ist South Park immer dieses 2D-Scherenschnitt-Ding, was die Vorgängerspiele, finde ich, sehr, sehr gut gemacht haben. Und hier funktioniert das so halb gut.
Ja, ich denke mir auch so, manchmal gibt es Szenen, wo ich mir denke, so, eigentlich passt das schon, also das, wenn ich das sehe, denke ich mir so, eigentlich passt das schon nicht schlecht und grundsätzlich finde ich es auch eigentlich ganz cool, wenn mal irgendwie in der South Park IP, in dem Universum halt auch grundsätzlich neue Dinge ausprobiert werden. Ich meine, es gab ja auch zum Beispiel, was ich damals gespielt habe auf dem N64, dieses South Park-Spiel, diesen First Person.
Ja.
Was ich, okay, ich glaube jetzt mit, wenn ich das jetzt nochmal spielen würde, würde ich es, glaube ich, absolut hassen.
Wahrscheinlich.
Weil es war, glaube ich, auch kein gutes Spiel. Das war so, da habe ich ein Magazin gesehen und so, das ist kein gutes Spiel, aber es ist doch South Park, das macht Spaß. Und ich kann durch die Stadt laufen und ich kann Schneebälle, die kann ich gelb machen und dann kann ich damit Sachen bewerfen. Also ich fand's damals als Kind irgendwie ganz cool, aber anscheinend dieser Aufwärtstrend der RPGs,
der wurde der nicht ist langsam eingegangen. Ja. Es liegt wahrscheinlich einfach daran, ne? Es ist ein anderes Entwicklerstudio, die in Vorgängerteile kamen ja von Obsidian.
Aber und für Ubisoft gepublished, oder?
Für Ubisoft, genau. Und das ist jetzt eben quasi ein separates Spiel, so ein bisschen. Und was ich, glaube ich, ganz besser gefunden hätte, wenn sie gesagt hätten, zum Beispiel, wie es in so alten Shootern gewesen wäre, man macht zwar eine 3D-Umgebung, aber 2D-Sprites. Du hast quasi die 2D-Charaktere weiterhin. Mhm. Weil das, was South Park für mich so ein bisschen ausmacht, ist eben dieser Look so ein bisschen. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Rein inhaltlich ist es, wie gesagt, einfach ein ganz klassischer Prügler. Das heißt, man rennt durch vorgegebene Level, prügelt Gegner weg, die hier und da mal besondere Fähigkeiten haben, wie eine Schutzbubble oder solche Geschichten. Und das Ganze ist kombiniert mit einem Kartenmechanismus, den wir eben gerade schon im Trailer ein bisschen gesehen haben. Deswegen auch so ein bisschen die Roguelike-Elemente. Am Ende eines Levelabschnitts kommt immer eine Auswahl, wo du verschiedene Karten dir holen kannst, die dann verschiedene deiner Angriffe verbessern. Zum Beispiel eine Heilbubble oder mehr Blutungsschaden oder irgendwie sowas. Das heißt, damit kannst du dann so ein bisschen deinen Charakter spezialisieren, sag ich mal, für einen Run, aber auch nur für ein Level. Und es gibt die sogenannten Bullshit-Karten, die so Art Superfähigkeiten sind, die die Regeln des Spiels aushebeln, so ein bisschen. Man kann sie zum Beispiel super groß machen oder NPCs beschwören, die einem helfen, solche Sachen. Das haben die Gegner allerdings auch. Also zwischendurch hast du dann mal das Element, dass Gegner auf dich zukommen und dann heißt es plötzlich Bullshit! Und ein Gegner wird zu einem Vampir. Das ist wiederum ganz cool, dieses System, wenn man dadurch nie ganz genau weiß, was eigentlich abgeht. Was mich aber am meisten gestört hat beim Spiel, ist der Umfang. Weil es gibt tatsächlich nur 5 Level, glaube ich, insgesamt, die alle so innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden durchgespielt sind. Das Spiel wird auch ganz stark empfohlen, dass man es im Koop spielt. Dafür ist es auch gedacht. Man kann es zwar auch alleine spielen, dann werden aber 3 NPCs hinzugefügt, die so mäßig gut sind. Mhm. Und man hat für seinen Charakter auch nicht so viel Auswahlmöglichkeiten. Es gibt zwar diese Karten, die man hat, die man auch ein bisschen verbessern kann und so. Aber es gibt, glaube ich, nur 4 oder 5 Waffen, Fernkampf- und Nahkampfwaffen. Und das war's. Und auch der Humor, den man im Trailer so ein bisschen sieht, den halt The Fractured Butthole und Stick of Truth, finde ich, sehr, sehr gut transportiert haben, der wird hier auch nur so angerissen. Es gibt dann mal Randy Marsh, der irgendwie mit so einem Eimer Toilettenpapier da steht, weil South Park ist eingeschneit und alle fangen jetzt an, Toilettenpapier zu sammeln. Aber das war's auch. So. Mhm. Das ist dann auch wieder alles. Also der derbe Humor ist nicht so drin wie bei den Vorgängertiteln leider. Hat insgesamt viel zu wenig Abwechslung, finde ich.
Ist das so ein Ding, das vielleicht mit der Zeit dann noch gefixt werden könnte, wenn es mehr Updates gibt? Oder ist das so, weil die Wertungen sind ja, also ich habe es leider noch nicht selber spielen können, aber die Wertungen, die ich gesehen habe, waren ja wirklich stellenweise richtig katastrophal. Das ist ja wirklich.
Ja.
Ich meine, Videospielwertungen sind ja eh immer so eine Sache, ne? Mhm. Alles quasi bis 7 ist ja nicht gut.
Ja.
Und ab 8 hast du ein gutes Spiel, 9 ist sehr gut und 10 ist Meisterwerk. Meinst du? Also ich habe halt zum Beispiel gesehen, IGN hat eine 3 oder so gegeben, was ja eigentlich schon wirklich
das ein bisschen zu hart ist. Das finde ich ein bisschen zu hart, muss ich sagen, weil das Spiel kostet auch nur 30 Euro aktuell, nur in Häkchen, aber das ist, ne, kein Vollpreistitel. Und ich glaube, im Koop macht es wirklich Spaß. Man kann damit schöne 3, 4, 5, 6 Stunden Spaß haben mit seinen Kumpels. Die haben jetzt gerade zum Release auch ein kostenloses DLC mit reingebracht, wo man so einen Horde-Modus mit drin hat. Ich glaube, die haben schon gemerkt, so, der Inhalt ist vielleicht ein bisschen wenig und haben dann den Horde-Modus noch schnell hinterher geliefert, kostenlos. Das Problem ist aber, liegt ein bisschen tiefer, nämlich im Gameplay und in den Umgebungen, in dem Level-Design so ein bisschen. Ich hoffe, dass sie da noch ein paar Level mit hinterherlegen, aber ich glaube, die müssen auch ein paar DLCs anbieten, die müssen kostengünstiger sind. Wenn die jetzt sagen, hey, es gibt ein weiteres Level für 30 Euro oder für 20 Euro, würde ich sagen, nee, lass mal. Wenn die so für 5 Euro noch ein bisschen was hinterherwerfen, würde ich sagen, okay, kann man mal machen. Aber es ist kein Spiel, wo ich sagen würde, greift auf jeden Fall zu. Da ist Helldivers das 10-mal bessere Koop-Spiel. Weil es mehr Inhalt bietet und mehr das Gesamtpaket einfach passend ist.
Ja. Auch geiler Soundtrack bei Helldivers.
Ja.
Wie kann denn Mucke so gut sein?
Es ist einfach so. Und vor allem, ne, von einem relativ kleinen Indie-Studio.
Ja, so klein sind
die, mit PlayStation-Unterstützung, muss man auch sagen. Mit
Sony-Unterstützung. Ich hab irgendwie mal gesehen, der CEO, der recht aktiv ist auf Social Media, der meinte, sie sind so knapp 100.
Ja, okay, das geht ja sogar.
Das finde ich schon groß eigentlich. Schon
ordentlich.
Also mit wahrscheinlich allen drum und dran.
Ja.
Und so HR und
was weiß ich. Ja, gut, das kommt immer dazu.
Der meinte so irgendwie so knapp dreistellig.
Ja. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause. Vorher haben wir natürlich aber auch noch die Auflösung des Schwitzer des Monats. Und die hatte wie immer der fantastische Michael Kuckmann vor.
Hallo Lieben, da kommt sie schon, die Auflösung des Schwitzer des Monats, präsentiert von Hydrofugal. Und dieses Mal, genauso wie eigentlich immer, kann es nur einen Clip geben. Und jetzt ist es der wunderbare Eddie. Viel Spaß.
Oh, ich wollte sagen, er passt bestimmt nicht durch die Tür. Oh nein, der Aufzug ist nicht da.
Das ist schlecht. Wo ist der Hebel?
Oh nein, ich habe den Aufzug hochgeholt. Scheiße, er hat überlebt, weil ich den Aufzug hochgeholt habe.
Ein Match made in heaven, oder? Eddie und der Aufzug. Da freut er sich erst, dass der Gegner in den Abgrund stürzt. Dann freut er sich auf den Aufzug, aber der Gegner ist auch da. Eddie muss laufen. Das ist ein Clip, da werden wir später sagen, Mensch, was haben wir doch gelacht. Was hatten wir doch Spaß bei diesem wunderbaren Clip. Dementsprechend verdient gewonnen, Eddie. GG, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr für die Zukunft auch wieder tolle Einsendungen habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die in diesen Foren-Thread reinpackt. Da haben wir hier ja eine Bauchbinde. Einfach all das, was in der Rocket Beans Welt so passiert, was schwitzig ist, was lustig ist, packt's da rein. Und dann habe ich eine schöne Auswahl für den nächsten Schwitzer des Monats präsentiert von Hydrofugal. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine super Zeit und verabschiede mich. Jetzt viel Spaß weiter mit dem Game Talk.
Willkommen zurück beim Game Talk, liebe Leute. Schön, dass ihr immer noch mit dabei seid. Wir haben schon über einiges gesprochen hier. Kuro ist weiterhin mit am Start. Schön, dass du hier bist, Kuro.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne doch. Immer gerne. Und jetzt reden wir über ein Spiel, was dich in den letzten Wochen auch sehr stark in Beschlag genommen hat. Und das ist Dragon's Dogma 2. Du hast es durchgespielt, Kuro.
Ja, ich hab's durchgespielt. Also es war, also ich hab's auch für Game 2 bearbeitet. Ja. Und das war also ein ziemlich wilder Ritt, weil wir eigentlich nicht so super viel Zeit hatten für das Spiel. Und wir nehmen uns ganz gerne mal auch ein bisschen mehr Zeit, weil Game 2-Beiträge auch bisschen Zeit brauchen einfach leider. Aber wir hatten jetzt über Ostern auch keine Folge und dann hätte es halt noch länger gedauert. Und dann haben wir gesagt, okay.
Dann lieber vorher raus.
Ja,
nicht also so wie wir nach Ostern erst das Review dazu raushauen.
Ja. Also ich habe meine Version am Dienstag vor der Beitragswoche bekommen. Ja. Also hatte ich, glaube ich, so 8, 9 Tage Zeit und ich habe mich da richtig durchgeballert. Mhm. Aber es fiel mir auch super einfach, weil mir das Spiel echt eine Menge Spaß gemacht hat.
Wie viel Zeit hast du gebraucht, um es durchzuspielen, um die Story zu beenden?
Also ich habe durchgespielt mit 50 Stunden auf der Uhr, aber irgendwann war ich auch relativ strikt so auf das Ende fokussiert. Und ich habe danach, also als mein Beitrag fertig war, direkt neues Spiel gestartet. Und jetzt habe ich nochmal 40 Stunden gespielt und nehme mir deutlich mehr Zeit und guck viel mehr links und rechts, weil das ist auch tatsächlich die große Stärke des Spiels, finde ich, dass du halt einfach eine interessante Fantasy-Welt hast und das Erkunden dieser Welt halt richtig viel Spaß macht, weil du, wie man hier zum Beispiel in dem Trailer sehen kann, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass du mal um eine Ecke läufst, auf einmal steht da so ein Drache oder ein Zyklop oder ein Greif und das sind halt einfach so richtig geile Kämpfe. Das Kampfsystem macht super viel Laune, hat so ein bisschen, wie ich finde, auch Monster Hunter Vibes, wo man so ein bisschen sehen kann, dass die Gegner verschiedene Schwachstellen haben, die du sogar auch abschlagen kannst oder zumindest hier, wenn man sieht man diesen
Minotaurus.
Ja, Minotaurus, kannst die Hörner abschlagen, ne?
Ja.
Und dann kann er damit halt auch nicht mehr viel machen und das macht schon sehr, sehr viel richtig. Also es macht sehr viel richtig auf der einen Seite, es macht auch sehr viel falsch auf der anderen Seite.
Ja.
Und da muss man so für sich persönlich einfach dann herausfinden, was einem wichtiger ist. Weil ich sag mal so, Quest-Design und die Story an sich, die sind reißt nicht so stark.
Raus.
Also es gibt immer mal wieder nette Ideen und auch in der Story, da gibt es coole Ansätze, wo ich mir denke, so, ich würde schon gern wissen, wie es weitergeht. Aber ich finde so, die Story, ohne viel zu spoilern zu wollen, ich finde, es hat einen sehr coolen ersten Akt.
Ja.
Dann startest du in den zweiten Akt und denkst so, okay, ich bin bereit für den dritten Akt. Aber dann merkst du, okay, der zweite Akt ist der dritte Akt und das Spiel ist vorbei.
Ja, okay.
Das ist so ein bisschen so, aber ich finde dadurch, dass die Welt so lebendig ist, dass das Vasallensystem so viel Bock macht, dass du dir halt von anderen Spielerinnen und Spielern halt deren Hauptvasallen quasi in dein Spiel holen kannst, die auch manchmal einfach Sachen wissen und gehst du durch die Gegend und sagst so, ach übrigens, hier weiß ich, wo eine Truhe versteckt ist oder hier ist so ein Rift-Kristall, wo du, da kannst du rangehen und kriegst du auch wieder neue Vasallen. Ist das Erkunden einfach unfassbar befriedigend, weil es überall auch Schatztruhen gibt und du bist echt wirklich, du kannst dir sicher sein, du gehst hier in diese Höhle rein, ist ja eine Truhe.
Oh, ist ja noch eine Truhe.
Ach, guck an, noch eine fette Truhe. Und das macht einfach super viel Spaß. Ja. Also so Weltendesign ist richtig, richtig cool. Ist auch, finde ich, ein bisschen untypisch für so ein Rollenspiel. Also wenn du da zum Beispiel an anderen Abenteuern auf einer Welt denkst, du an so Witcher hast du ja, stehst du manchmal irgendwie an einem Punkt und du denkst, oh, okay, hier ist eine riesige freie Fläche und ich kann einfach überall hingehen. Ist es in Dragon's Dogma eher, also es ist schon eine offene Welt, aber ich finde, das ist so eine schlauchige offene Welt.
Ja.
Und das ergibt irgendwie relativ wenig Sinn, wenn man das, wenn man das sagt, aber du wirst halt, hast halt viele Wege und links und rechts sind halt auch, ist halt viel kliffiges Gebirge. Aber du hast dann, okay, dann kannst du hier von diesem Weg nochmal ab und du kannst da nochmal irgendwie ein bisschen weg, links und rechts. Und das ist, irgendwie ist das ein Schlauchlevel, aber als offene Welt. Und das ist, aber es funktioniert richtig gut.
Ich finde Vergleich zu Monster Hunter da extrem gut, weil es tatsächlich genau dieses Feeling halt irgendwie gewisserweise hat, ne? Bei Monster Hunter hast du ja auch festgelegte Areale mehr oder weniger, die aber dann kleinere offene Welten sind, die immer so ein bisschen mit so schlauchigen Straßen und sowas miteinander verbunden sind. Ich glaube, so hat sich's, finde ich, auch ein bisschen angefühlt, Dragon's Dogma bei mir. Ein bisschen stärker vernetzt als bei Monster Hunter tatsächlich. Und ein bisschen organisch wirkender als bei Monster Hunter. Ich gehe jetzt hier diesen Weg entlang und plötzlich bin ich woanders. Hier sind jetzt ganz viele Bäume oder so, ne? Also es hat bei Dragon's Dogma sich diese Welt durchaus organisch angefühlt. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was ich interessant fand, das war bei mir so, ich habe jetzt um 20 Stunden ungefähr gespielt. Also bin noch nicht ansatzweise so weit wie du. Und ich muss sagen, der Einstieg war für mich sehr, sehr schwierig. Weil das Spiel einen nicht so krass an die Hand nimmt. Weil am Anfang schon relativ viel passiert. Man wird so von links nach rechts gepeitscht. Und als ich das erste Mal in dieses erste Dorf reingekommen bin, dachte ich so, okay, jetzt bin ich erstmal hier und jetzt kann ich hier erstmal ein paar Quests machen, so nach typischer Open-World-Manier, ne? Aber nein, 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 kommt schon der erste Person wieder und sagt dir, wir müssen jetzt leider weiter, wir müssen in die Hauptstadt reisen, damit du da vorstellig werden kannst und können wir jetzt bitte los? So, ne? Und da ist es nicht unbedingt, es hat mich nicht gestresst, das Spiel, aber es hat mich schon so ein bisschen, gesagt so, ja, komm, wir gehen jetzt erstmal weiter, so, und ich wollte mich eigentlich nochmal umgucken. Und das Quest-Design, wie du gesagt hast, hat mich auch so ein bisschen verwirrt, weil du kannst nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, ich nehme jetzt hier Quest XY an und das habe ich dann in meinem Questlog und das ist da, bis es zu Ende ist. Sondern du gehst irgendwo hin, du wirst angesprochen von der Seite, von irgendjemandem, der dir sagt, so, hier kannst du bitte den und den retten, der ist dort irgendwo im Wald. Und wenn du das einfach nicht machst für eine gewisse Zeit lang, dann ist er halt tot.
Ja,
so.
Aber ich mag so
ich find's gut.
Ich mag diese Konsequenz, die dieses Spiel hat. Also es gibt's auch nicht bei jeder Quest, dass die wirklich so zeitkritisch ist. Aber ich mag so, wie gesagt, so die Ideen sind oft cool, die Ausführung ist meistens so mittelmäßig, weil es halt zum Beispiel irgendwann, das ist jetzt, das passiert auch relativ früh, aber musst du halt in so einen Palast reinschleichen. Mhm. Aber es gibt eigentlich keine Schleichmechanik.
Ja.
Und natürlich kannst du dann einfach durch die Gegend gehen und jeder stört sich daran und will dich bekämpfen, dann bekämpfst du die, kannst du halt natürlich auch machen.
Klar.
Aber ja, du findest halt relativ schnell eine Fußsoldatenrüstung. Und wenn du die anziehst, und das sagt dir das Spiel nicht, das war auch einfach so bei mir zufällig, oh, hier ist in der Kiste ein komplettes Fußsoldaten-Set von den, die halt so aussehen wie die Rüstung, die halt die Wachen tragen. Ja. Zieh ich mal an. Und dann haben mich einfach alle in Ruhe gelassen. Und das ist so eine Mechanik,
ja,
die wird dir nicht erklärt, aber es ist halt, und das ist halt oft so. Also ich wünsche mir, eigentlich hätte ich es gerne gehabt, wenn das Spiel noch so einen Schritt vielleicht erklären würde, weil oftmals, oder ich hatte auch so ein, zwei Quests, wo ich was machen musste und ich weiß, was ich machen muss. Aber so der Weg dahin fiel mir nicht immer leicht, das irgendwie zu erschließen.
Ja.
Natürlich, wenn ich dann weiß, wie es geht und ich weiß jetzt, wie diese Quest geht, dann weiß ich, wonach ich Ausschau halten muss, fällt mir das deutlich einfacher. Aber es ist halt oftmals, und das finde ich sehr oldschoolig, so, dann redest du mit anderen Leuten, die sagen dir, ja, hier, Person XY, die du finden musst, mochte das ganz gerne. Und die ist hier an diesem Ort zuletzt gesehen wurde. Und ich gehe da hin und dann verschwindet auf der Minimap halt auch so dieses, hier in dieser Region musst du mal suchen. Und ich so, ja, okay, aber wonach suche ich denn jetzt eigentlich? Und dann halt irgendwie so darauf zu kommen, fiel mir nicht immer einfach. Ich habe es in der Regel immer geschafft. Und ich hatte dann auch mit Trant geschrieben, der das während des Testzeitraums geschrieben hat. Und der hatte auch super viele Fragen zu Quests. Und ich konnte die glücklicherweise alle beantworten, weil er auch ziemlich genervt davon war. Aber ich mag diese Ideen oft sehr, sehr gerne. Die Ausführungen, wie gesagt, darüber kann man streiten. Aber ich mag halt, wie organisch das manchmal so miteinander verwoben ist, dass halt verschiedene NPCs, für die du irgendwie Sachen erfüllst, wo du denkst, die haben eigentlich nichts damit zu tun oder nichts miteinander zu tun, das kommt dann irgendwie doch ein bisschen dazu. Oder manchmal siehst du irgendwie so einen Typen, der steht vorm Geschäft und den quatschst du an und dadurch entsteht eine Quest. Und das mag ich einfach, nicht so dieses klassische, da bist du in der Stadt und da haben 5 Leute ein Ausrufezeichen, da gehst du hin und da weißt du, da kriegst du eine Quest. Sondern dass das so alles so ein bisschen halt einfach Organerschein steht. Und
Muss ich halt auf dieses Oldschoolige ein bisschen einstellen. Das ist so ein bisschen, finde ich, hat ein paar Parallelen zu Baldur's Gate 3. Das ist ja auch so, dass alles sich ein bisschen oldschooliger anfühlt und das Spiel sich eher darauf einstellt, wie du bestimmte Sachen machen möchtest. Und das, finde ich, hat Dragon's Dogma 2 auch. Nicht ganz in der Größe, sag ich mal, wie Baldur's Gate 3. Aber es hat trotzdem dieses, hey, wir nehmen unsere Spielenden ernst. Das ist nicht so, du startest eine Quest und dann wird dir auf der Minimap angezeigt, genau wo du hin musst. Und alle Kletterpassagen sind mit einem kleinen gelben Balken, wo du hochklettern kannst, markiert. Und alles wird durch Fahnen gekennzeichnet, wie es bei anderen Spielen beispielsweise. Ich habe jetzt zum Beispiel Banishers 4 gespielt. Und da ist es halt auch so. Überall sind halt so gelbe Fahnen und wo du durchklettern kannst, sind so gelbe Markierungen an der Wand und sowas. Das hat Dragon's Dogma halt nicht. Es ist halt in diesem Fall oldschooliger, was ist ein bisschen für nicht ganz so einsteigerfreundlich macht, vielleicht für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit Videospielen, aber für Leute, die schon super viel Videospiele gespielt haben, für die finde ich, ist es extrem erfrischend, das mal wieder so zu sehen und nicht so durch die ganze Ubisoft-Kram an der Hand genommen zu werden und wirklich zu jedem einzelnen Blümchen geführt zu werden. Hier, nimm das mal mit, das brauchst du für das und das, ne? Sondern man muss sich einfach auch ein paar Sachen erarbeiten, aber nicht auf eine unangenehme Art und Weise, sondern man hat auch Lust, sich darauf das zu erarbeiten. Man hat Lust darauf, umherzureisen und Sachen zu finden. Es gibt relativ am Anfang halt dieses Mädchen, was dir sagt, so, ich brauch bitte das hier, kannst du mir das bringen? Und es sagt dir aber nicht, wo es das Zeug gibt. So, vielleicht hast du es schon gefunden, man findet es relativ früh im Spiel. Aber erstmal zu gucken, wo kriegt man jetzt dieses Item her, was das Kind braucht. Und das dann zu finden und dann zu denken, ich kann das hier wieder zurückbringen in die erste Stadt und das diesem Mädchen geben. Das, finde ich, macht Dragon's Dogma extrem gut. Und was ich auch sagen muss, es gibt ja nur sehr eingeschränkte Schnellreisemöglichkeiten. Es gibt diesen Ochsenkarren, mit dem man unterwegs ist. Und ihr habt es auch geschrieben, oder du hast es auch gesagt, glaube ich, es gibt halt diese Überfallmechanik. Ich fand die am Anfang, habe ich gedacht so, ich habe überhaupt keine Lust, wenn ich jetzt schnell irgendwo anders zurück möchte, ständig überfallen zu werden mit irgendeinem Kram. Aber jetzt muss ich mittlerweile sagen, nach, wie gesagt, 15, 20 Stunden Spielzeit, die Geschichten, die durch diese Ochsenkarrenreisen entstehen, sind mir fast noch lustiger als alles andere. Ich hatte da relativ schnell, relativ am Anfang bin ich eben wieder zurückgereist in diese erste Stadt, um diesem Kind diese Arznei zu bringen und wollte dann wieder in die Hauptstadt zurückreisen. Und dann wurde plötzlich angegriffen von einem Greif und einem Troll. Und ich schon so, toll. Ich habe keine Möglichkeiten, die beiden zu töten, weil ich einfach komplett unterlevelt war. Aber die ganzen Wachen von dem Ochsenkarren waren halt dabei und meine Leute waren noch mit dabei. Und die beiden, dieser Troll und der Greif, haben sich auch gegenseitig irgendwie so ein bisschen angegangen. Und dann habe ich plötzlich eine Chance gewittert und da ist ein epischer Kampf draus entstanden, wo der Ochse vom Ochsenkarren getötet wurde. Der Fahrer vom Ochsenkarren saß dann irgendwann nur noch so im Straßengraben und hat sich irgendwie versteckt. Und wir haben irgendwie zumindest den Troll irgendwie mit 8 Leuten da gelegt, mit der Wache von dem Ochsenkarren und meinen Leuten. Und das hat sich richtig cool angefühlt, weil hinterher musste ich den ganzen Weg zwar zu Fuß gehen, weil der Ochsenkarren kaputt war, aber ich habe halt eine coole Geschichte gehabt, die ich auf dem Weg hatte. Und das passiert bei Skyrim halt nicht.
So. Ja, und das ist für mich auch immer super wichtig, weil ich am meisten mag ich Spiele oder am besten gefallen sie mir, wenn ich Dinge erleben kann, die vielleicht nicht unbedingt geskriptet sind oder nicht unbedingt so geplant oder vorhergesehen sind, dass du halt einfach, wenn wir jetzt so, wie wir hier jetzt sitzen, nicht so sagen, boah, wie du mir jetzt gerade erzählt hast, so, ich war hier auf diesem Ochsenkarren unterwegs und dann ist das und das passiert, dann kann ich sagen so, oh, ist ja irre, ich hab neulich einen Greif gesehen und ich bin auf ihn aufgestiegen und dann ist er weggeflogen. Du musst dich nicht die ganze Zeit festhalten, wenn du auf dem Rücken bist, sondern kannst auch mal stehen, dann kannst dich die Ausdauer halt wieder auffüllen. Und der ist echt über die ganze Welt geflogen und bis er irgendwann an sein Nest gelandet ist. Und das war eine Region, in der ich noch nie war.
Krass.
Und vorher sind wir echt so 2 Minuten durch die Gegend geflogen, erstmal hier hin gewesen und dann dahin. Und das war so abgefahren. Also ich habe einfach die Welt aus einem komplett anderen Blickwinkel gesehen. Und in welchem Spiel kannst du das machen, dass du sagst so, klar, manchmal hast du Spiele, wo, okay, hier passiert Event XY. Es kommt was und es passiert und du kämpfst und dann ist es vorbei. Und hier war es auch so, aber das Spiel war so, ja klar, dann bist du halt auf dem Rücken des Greifen und flieg doch halt mit dem.
Ja, viel Spaß.
Ja, mal gucken, wo du landest.
Ja.
Und das ist halt so, dieses so, mach doch mal, mal schauen, was passiert.
Ja. Dass auch dieses Brücken aus Trollen bauen und sowas ist ja auch wieder sowas.
Ja,
ne? Dass es überhaupt geht, ist halt smart.
Das macht halt Baldur's Gate eher so auf eine storymäßige Ebene, dass du halt sagst, so, je nachdem, wie du mit NPCs in Quests interagierst oder wie du dich in gewissen Situationen entscheidest, entstehen andere Dinge. Ist es hier bei Dragon's Dogma natürlich absolut nicht auf der Erzählebene, weil die Erzählebene ist echt mau.
Ja.
Aber halt auf der spielerischen Ebene, dass du halt durch die Welt läufst und das ist halt so. Für mich halt so ein klassisches, deswegen ist es ein Action-Adventure oder in dem Fall ein Rollenspiel, weil du halt wirklich Abenteuer erlebst.
Ja,
absolut. Die halt vielleicht nicht unbedingt so vorgesehen oder geplant sind, aber dann macht's halt noch mehr Spaß. Wenn es halt einfach so, oh, was ist denn hier eigentlich in dieser Höhle? Und dann findest du eine Chimera. Und dann hast du den gerade noch geschafft. Und was ist das denn für eine Kiste? Auf einmal kommt ein Skelett-Boss.
Ja.
Und du hast nur noch so eine Hälfte der Energie und versuchst noch irgendwie gegen diesen Boss zu kämpfen. Also es ist.
Und dafür spiele ich Rollenspiele, weil ich Abenteuer erleben möchte. Und das kann Dragon's Dogma extrem gut.
Ja,
Dragon's Dogma liefert dir von einem Punkt zum nächsten immer wieder neue Abenteuer, die du erleben kannst.
Wie gesagt, also ich verstehe auch Leute, die sagen so, oh, das ist gar nicht so meins, weil die Story halt echt enttäuschend ist, beziehungsweise die Quests, also warum muss ich jetzt hier diesen Typen retten? Und das war irgendwie allen egal, von die eingesperrt haben. So, das ist halt. Da fehlt manchmal noch so dieser eine weitere Schritt in der Logik oder in der Konsequenz. Aber es funktioniert oft genug, dass man so sagen kann, so, ja, okay, ich kann damit leben, aber alles abseits der Quest, dass du irgendwie auf eigene Faust erfahren kannst, da triumphiert das Spiel einfach.
Absolut. Also, wenn ihr Dragon's Dogma gespielt habt und noch nicht so richtig sicher wart, ob es was für euch ist, erkundet ein bisschen abseits der Wege, da, genau wie du es gesagt hast, einfach das Spiel, finde ich, komplett ihr volles Potenzial.
Und vor allen Dingen, heuert bitte meine Vasallin Yuria an.
ist die gut?
Die ist richtig gut. Okay. Fantastische Bogenschützin.
Ja.
Ich brauche mehr Belohnungen.
Smart. Sehr gut. Sehr gut, dass du es hier nochmal sagst. Vielen Dank, Kuro. Du hast auf der PlayStation gespielt, nochmal pro forma, auf dem PC auch, okay? Das war mir ganz furchtbare Optimierungsprobleme gehabt.
Ja, das gut, kommt noch ein bisschen dazu, ja.
Aber gut, so ist es halt. Und genau, Dragon's Dogma 2 gerade rausgekommen vor 2 Wochen. Und wenn ihr mehr wissen wollt und auch mehr von Kuro über Dragon's Dogma hören wollt, dann guckt doch bei Game 2 rein. Letzte Folge, welche Nummer ist das?
327.
Da gibt es ein wunderbares Review von Kuro zum Thema Dragon's Dogma 2.
Auch sehr unorthodox, war ja keine Zeit gehabt.
Ja, aber es ist okay, ich fand's gut. Jetzt
hat irgendwie funktioniert.
Kommen wir von Action-RPG zu einem Strategiespiel. Wie tief bist du so im Civ-Game drin? Ist das was für dich? Oder eher so
nicht? Mag Civilization sehr, sehr gerne. Ich bin nicht sonderlich gut, aber ich spiele Civ seit Civilization 3.
Mhm.
Und guck auch immer mal wieder so links und rechts. Mhm. Humankind habe ich immer noch die Hoffnung, dass das irgendwann nochmal so richtig platzt.
Ja.
Aber die haben ja vorher auch so ein Sci-Fi-Sif gemacht. Wie hieß das nochmal? Komme ich gerade nicht drauf, aber halt auch sowas wie, wie Stellaris.
Zwischen 4X-Strategiespiele, ne?
Die in den Stellaris spiele ich sehr, sehr gerne. Crusader Kings spiele ich sehr, sehr gerne. Ist natürlich wieder ein bisschen, geht in eine etwas andere Richtung. Aber ja, Civilization mag ich schon echt, echt doll.
Und immer, ne? Immer sitzt man da und denkt sich, es muss doch mal irgendjemand schaffen, eine gute Alternative zu Civ zu machen, ne? Du hast gerade Humankind erwähnt, die haben es versucht, dem ganzen Civ-Game, diesem 4X-Strategiespiel von, ne, Steinzeit bis in die Zukunft, so ein bisschen einen neuen Drive zu geben. Es gibt natürlich ganz viele Sci-Fi-Alternativen dazu, vollkommen klar. Aber so in diesem klassischen, ne, man führt eine Nation von der Steinzeit bis zur Zukunft, hat es irgendwie, finde ich, noch kein Spiel richtig geschafft. Aber es gibt jetzt einen neuen Contender auf den großen Civ-Thron und das ist Millennia. Millennia ist gerade frisch raus, seit dem 26.03. Wurde von Seaprompt Games entwickelt, einem relativ kleinen Entwicklerstudio, die gerade relativ neu sind, für Paradox. Und wer Paradox hört, der weiß natürlich schon, meistens sehr, sehr gute Strategiespiele, die alle ein bisschen altbacken aussehen.
Ja, und meistens halt auch in einem Jahr 200 DLCs haben.
Yep. Und das ist leider bei Millennia genau das Gleiche. Es hat wahnsinnig interessante Gameplay-Mechaniken. Die Präsentation sieht aus, als wäre es aus den 90ern. Also es sieht aus wie Civ 4. So ein bisschen. Und das führt leider dazu, dass das Spiel für mich nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich fange erstmal am Anfang an. Ne, es ist das Klassische, man führt auf einer Hexfeldkarte verschiedene Einheiten, eine Nation durch verschiedene Zeitalter.
Mhm.
So, ne? Von der Steinzeit bis in die Zukunft. Und das Besondere hier ist aber, dass man sich nicht unbedingt eine fertige Nation auswählt. Du sagst es also nicht, ich spiele Frankreich und die haben folgende Spezialfähigkeiten und folgendes können die bauen. Sondern, man sieht es auch hier gerade im Trailer, man baut sich nach und nach seine eigene Zivilisation ein bisschen auf. Ähnlich wie es auch Humankind ein bisschen macht. Aber ich finde es hier noch ein bisschen detailreicher.
Hm.
Man hat quasi immer die Möglichkeit, deswegen heißt es auch Millennia, man hat eben diese Zeitalter. Und wenn du von einem Zeitalter ins nächste wechselst, hast du manchmal Optionen, unterschiedliche Zeitalter zu wechseln. Beispielsweise, es gibt, glaube ich, wenn du vom zweiten ins dritte Zeitalter wechselst, kannst du ein blutrünstiges Zeitalter haben, wenn du besonders kämpferisch unterwegs hast. Du kannst in das normale Zeitalter wechseln oder in das Erkundungszeitalter, wenn du besonders viele Naturwunder entdeckt hast.
Kannst du das frei wählen oder basiert das darauf, je nachdem, wie du gespielt hast? Weil bei Civ ist es ja so, dass je nachdem, wie erfolgreich du warst, hast du ein goldenes Zeitalter oder halt irgendwie ein
dunkles. Nee, also so ist es nicht, sondern es ist eher so, du brauchst ins normale Zeitalter kannst du immer so. Da brauchst du einfach nur die Forschung erforschen und dann ist gut. Du hast quasi immer die Wahl zwischen 6 verschiedenen Forschungen und du brauchst davon 3, um ins nächste Zeitalter zu kommen. Aber wenn du diese besonderen Zeitalter haben willst, musst du besondere Sachen machen. Beispielsweise das Zeitalter der Erkundung musst du 3 Naturwunder für dich beansprucht haben. Mhm. Dann kannst du daran wechseln. Oder wenn du in das blutige Zeitalter willst, musst du, glaube ich, 20 Einheiten von unterschiedlichen Nationen getötet haben oder irgendwie sowas. Und das führt auch dazu, dass es teilweise ganz wilde Sachen gibt. Es gibt dann, glaube ich, ganz am Ende irgendwann ein Zeitalter, wo es einen Alien-Angriff gibt, den man auslösen kann.
Okay.
Was ich ziemlich witzig finde. Das Einzige, was mich daran ein bisschen stört, ist, die Person oder die Nation, die als erstes diesen Auswahlbildschirm hat, entscheidet, in welches Zeitalter die gesamte Welt tritt. Das bedeutet, wenn du auch in einem Einzelspielerspiel bist und du sagst, ich würde jetzt gerne mal das Erkundungszeitalter ausprobieren, einfach mal gucken, was da passiert. Und eine gegnerische Fraktion wählt vorher das andere Zeitalter aus, das kannst du eigentlich gleich von neu anfangen.
Mhm.
So. Und das ist ein bisschen nervig. Was auch noch eine Möglichkeit ist, deine eigene Zivilisation anzupassen, sind die sogenannten National Spirits. Heißt die auf Englisch? Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, aber ich habe es auf Englisch gespielt, deswegen National Spirits. Du kannst quasi an bestimmten Punkten im Spiel, auch immer wenn eine neue Zeitalter kommt, kannst du dir einen neuen National Spirit aussuchen. Beispielsweise am Anfang hast du die Wahl zwischen, willst du eher kriegerische Leute haben, dann kriegst du ganz viel XP für deine Militäreinheiten. Willst du eher Leute haben, die besonders gut mit der Natur umgehen können, dann kriegst du Boni, wenn du Felder neben deinen Städten nicht bebaust, zum Beispiel. Oder willst du Einheiten haben, die besonders gut auf See unterwegs sind? Wenn du zum Beispiel eine Inselkarte hast, dann kannst du besser Schiffe bauen, die sind schneller und so weiter. Und das kannst du dir auch selbst aussuchen, was ich ganz cool finde. Und dann hast du quasi mit diesen verschiedenen National Spirits, die du hast, so kleine weitere Entwicklungsbäume, wo du immer sagen kannst, okay, ich würde jetzt gerne das hier machen, ich würde jetzt gerne das hier machen, ich würde gerne das hier machen. Und es fördert auch so ein bisschen den unterschiedlichen Spielstil. Wenn du zum Beispiel die, es gibt ein Wandervolk als National Spirit, wo du viel unterwegs sein musst. Und die entwickeln sich weiter, wenn du besonders viel erkundest. So, also wenn du besonders viel Erkundungserfahrungspunkte sammelst, so heißt das dann, es gibt so unterschiedliche Erfahrungspunkte, dann kannst du dich in diesem National Spirit weiterentwickeln, während du zum Beispiel, wenn du ein kriegerisches Volk hast, besonders viel Kriegserfahrungspunkte brauchst. Und so kannst du quasi deine eigene Nation so ein bisschen auf deinen eigenen Spielstil anpassen. Wenn du jetzt kämpfen möchtest, nimmst du den Krieger National Spirit, baust ganz viele Kämpfer und rennst in den nächsten Nationalstaat rein und belagerst ihn einfach die ganze Zeit und kriegst dadurch wieder mehr Erfahrungspunkte, kannst dich wieder weiter aufleveln und vielleicht auch als Erster das nächste Zeitalter bestimmen und dann vielleicht ein Zeitalter bestimmen, was für dich besonders gut ist. So, ne? Also bis dahin, diese Mechanik ist hammergut, macht mega viel Spaß, damit rumzuexperimentieren. Das ist hervorragend, macht wirklich super viel Spaß. Und es gibt, wie gesagt, noch diese Erfahrungspunktarten. Am Anfang startest du mit, es gibt Erkundungserfahrungspunkte und ich glaube Regierungserfahrungspunkte. Wenn du Erkundungserfahrungspunkte hast, kannst du quasi einsetzen, um Kundschafter einfach zu erschaffen, um Sachen aufzudecken und solche Sachen. Und mit der Regierungserfahrungspunkte kannst du unterschiedliche Sachen machen, wie beispielsweise deine Wissenschaft beschleunigen oder einen Siedler beschwören. Siedler kannst du nämlich nicht einfach bauen, sondern du brauchst dafür diese Regierungserfahrungspunkte. Und die kriegst du einfach mit der Zeit, wenn du im Kulturbereich gut bist oder neue Gebäude baust und so weiter. Und diese Arten von Erfahrungspunkten werden dann weiter ergänzt. Irgendwann kommen dann Erkundungserfahrungspunkte dazu, es kommen Kriegserfahrungspunkte dazu, es kommen Kulturerfahrungspunkte dazu. Und die Gebäude, die du in deinen Städten baust, die bringen dir quasi immer Erfahrungspunkte in unterschiedlichen dieser Bereichen. Also auch da ist es wieder so, ne, wenn du besonders viel Krieg machen möchtest und du kannst mit den Kriegserfahrungspunkten, kannst du Einheiten aus dem Nichts erschaffen. Kannst du einfach beschwören sozusagen. Dann baust du halt viele Festungen in deinen Städten, viele Mauern, viele Kriegslager und solche Sachen. Wenn du aber eher sagst, so, nee, ich möchte viel lieber kulturell mich irgendwie weiterentwickeln, dann baust du viele Theater und so weiter und so fort. Also da kannst du dich auch so ein bisschen spezialisieren. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, man kann dann eben wirklich mit diesen Erfahrungspunkten halt super viel machen. Also am Anfang hast du eine kleine Liste von Fähigkeiten, die du auslösen kannst. Später hast du 6, 7, 8 bis 12 verschiedene Sachen, die du mit diesen Fähigkeiten, mit diesen XP machen kannst. Du musst hinterher abwägen. Ah, hole ich mir jetzt einen Anführer für diese Erfahrungspunkte und verstärke meine bestehende Armee? Oder beschwöre ich einfach eine komplett neue Armee? Oder verstärke ich meine Stadtmauern damit? Ah, was mache ich damit jetzt? Und das führt zu coolen Entscheidungen, die du treffen kannst. Das macht für mich so ein Strategiespiel aus, dass man Entscheidungen treffen muss, die irgendwie komplex sind, aber gleichzeitig cool sind und mir Spaß machen. Aber das Spiel sagt dir viele dieser Sachen einfach nicht. Mhm. Macht mich wahnsinnig. Durch Civ hat man ja mittlerweile so eine gewisse, weiß man, wie solche Spiele funktionieren. Ne? Man hat dann irgendwie Arbeitskraft, die deine Produktion beschleunigen. Man hat Wissenspunkte, die deine Forschung beschleunigen und so weiter. Und das hat das Spiel auch. Aber das Spiel zeigt dir nicht an, auf welchem Feld kannst du jetzt was machen? Wo baue ich meine Stadt am besten hin? Ja, hier ist jetzt ein Schaf daneben. Aber was bringt mir dieses Schaf denn? Sagt dir das Spiel alles nicht. Und das hat mich zur absoluten Weißglut getrieben. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich wirklich alle Informationen hatte, die ich brauche, um Entscheidungen treffen zu können. Und das war wirklich leider nicht ganz so toll. Und was auch ganz, ganz furchtbar ist, sind die Kämpfe.
Okay.
Die Kämpfe funktionieren im Endeffekt so ähnlich wie bei Civ. Die finden quasi nicht auf einer, nicht in Echtzeit statt oder so, sondern es ist rundenbasiert. Du kriegst aber dann halt so eine Zusammenfassung, wo du auf der linken Seite deine Einheiten stehen siehst, auf der rechten Seite stehen die Gegnereinheiten und die laufen dann zueinander, machen duck, 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 duck und gehen dann wieder zurück. Nacheinander. Es fühlt sich an, als würde ich ein NPC gegen NPC Schach spielen. Und am Ende steht halt noch was oder auch nicht.
Das war ja tatsächlich etwas, was ich an Humankind ganz cool fand. Das hatte ja so ein bisschen dieses Kampfsystem.
Ja.
Bisschen, hatte ein bisschen mehr Pep tatsächlich.
Total, ja. Das Civ-Kampfsystem ist jetzt auch nicht toll. Da schickst du auch einfach nur eine Einheit auf eine andere und hinterher findest du heraus, wer gewonnen hat, so, ne? Aber diese Humankind-Kämpfe dauern so lange. Man kann die vorspulen zwar, aber es sind trotzdem. Es öffnet sich ein Fenster, es gibt eine kurze Animation. Dann musst du auf den bis zum Ende springen-Button klicken. Dann läuft alles kurz in Zeitraffer ab. Dann klappt das Ding wieder zu. Und du bist trotzdem so 5, 6 bis 10 oder 15 Sekunden raus aus dem Spiel. Und gerade am Anfang wirst du ständig von Barbaren belagert und ständig kommt diese Einblendung.
Krieg ich direkt wieder Civilization PTSD.
Gott, das hat mich zur absoluten Weißglut getrieben. Das Spiel hat auch noch einige Balancing-Probleme. Die KI ist leider aktuell noch sehr überfordert von allem, schickt so einzelne Einheiten irgendwie gegen deine Mauern und die werden eins nach dem anderen weggepickt, so. Furchtbar. Die Diplomatie-Features, gerade mit den NPCs, sind auch nicht sonderlich gut. Die halten sich nicht an die ganzen Sachen.
Und das finde ich halt einfach wichtig in so einem Spiel. Eben, so eine gescheite Diplomatie.
Total. Ich will einfach, dass die feindlichen Fraktionen sich verhalten, als wären sie tatsächlich Spieler wie ich. Als würden sie genauso Entscheidungen treffen müssen wie ich. Jetzt wären sie richtige Anführer einer ganzen Nation. Tun die aber nicht. Es gibt auch keine Porträts oder so, die zeigen. Ne? Bei Civ gibt es ja jetzt zumindest diese 3D-Avatare. Man sieht einfach nur ein Fenster und da steht Russland mag euch nicht oder irgendwas anderes, so nach dem Motto. Ne? Und dann denke ich mir so, ja gut, okay, aber es gab keine persönliche Bindung zu denen. Das sind alles Sachen, die man fixen kann. So. Deswegen habe ich noch ein bisschen Hoffnung für das Spiel. Der Multiplayer-Modus ist leider noch gar nicht drin. Den müssen sie auch noch nachreichen. Da arbeiten sie jetzt wohl als Größtes dran. Aber für 40 Euro
klingt so ein bisschen nach Early Access.
Ja, es fühlt sich nicht so gut an, leider. Ich habe Hoffnung, aber
Ich meine, wenn Paradox vielleicht so als Publisher dahinter steckt, dann haben ja Spiele auch oft mal so ein Longtail.
Ja.
Vielleicht passiert ja noch was.
Also ich glaube schon, dass sie noch lange daran arbeiten werden und dass sie das Spiel noch weiter verbessern. Aber ich weiß nicht, Paradox kennt irgendwie kein Early Access. Die kriegen es irgendwie nicht hin. Das wäre das perfekte Spiel für Early Access. Wäre es so in Early Access rausgekommen, hätte ich gesagt, Hammer! Das hat ja schon voll viele Features, das funktioniert ja schon richtig rund. Klar gibt's hier und da noch ein paar Sachen, die noch nicht so richtig gut gebalanced sind, aber das kann man ja noch fixen. Aber jetzt als Vollpreisspiel und schon released, sage ich halt so, es ist so hart an der Grenze zu einer Kaufempfehlung. Wenn ihr dringend nach Civ-Alternativen sucht, guckt rein. Ich finde, Humankind hat mittlerweile aber da durchaus den besseren Stand, weil es sich schon viel weiterentwickelt hat und viel mehr Zeit hat, sich zu entwickeln. Wenn euch vor allem die Präsentation, die Grafik nicht abschreckt, guckt rein, weil eben diese Systeme mit den Ähren, mit den verschiedenen Ähren, klingt dumm, aber ja, mit diesen Zeitaltern, so, ist Hammer. Und auch sich die Animation zusammenbauen, macht richtig viel Spaß, aber alles andere ist so unausgegoren, aktuell leider noch.
Ist dann auch das Problem, dass es halt Civilization gibt, ne?
Ja.
Ist halt so, das ist einem immer so,
ja,
du wolltest mal woanders hin, ne? Wolltest mal auf einen anderen Spielplatz, aber du weißt.
Ja, es gibt keinen Grund, aktuell nicht Civilization zu spielen. Es ist leider so. Lieber Kuro, am Ende, du hattest gesagt, du hast dir noch eine Kleinigkeit angeguckt, und zwar Ayuden Chronicle 100 Heroes. Ich habe davon noch nie was gehört.
Kennst du Suikoden?
Ja.
Ja, Suikoden 1 und 2 erschienen damals auf der ersten PlayStation. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Teile es gibt. Es gab noch Suikoden 3, definitiv für die PlayStation 2, soweit kann ich mich erinnern. Aber es war halt ein klassisches JRPG, mehr oder weniger, für die PlayStation, ja. Gepublished von Konami. Yoshitaka Murayama war der kreative Kopf dahinter. Mhm. Und Suikoden war immer so ein bisschen besonders, weil, ne, wenn du dein klassisches Final Fantasy oder so spielst, dann hast du dann eine Party aus wie vielen Leuten? 5, 6, 7? Mhm. Bei Suikoden 2 waren es, glaube ich, 108. Und eine Reihe, die es sehr lange nicht mehr gab, bis jetzt quasi. Denn Ayuden Chronicle 100 Heroes ist der spirituelle Nachfolger von Suikoden, auch von Yoshitaka Murayama, der irgendwie noch mal die alte Bande zusammengetrommelt hat und ein Kickstarter-Projekt gestartet hat, das halt quasi in die Fußstapfen von Suikoden.
Mhm.
Also wirklich so Schritt für Schritt jeden einzelnen Fußstapfen ausfüllt. Das ist zumindest mein Gefühl. Ich habe eine Preview-Fassung gespielt, die hat so die ersten Stunden. Und auch wenn Suikoden 2 sehr, sehr lange zurückliegt, ich habe es mir jetzt noch mal auf der PlayStation 3 geholt tatsächlich, weil ich das noch mal dann so ein bisschen mehr vergleichen möchte, auch für den Game-2-Beitrag, der irgendwann kommt. Es dauert noch ein bisschen. Aber es war echt so, ich war wirklich so. Zum einen muss ich sagen, ich habe es auf der PlayStation gespielt, auf dem PC. Und es fühlte sich absolut falsch an, weil wie du sehen kannst, okay, ich dachte so, okay, ich hatte so einen Xbox-Controller, habe an meinem PC-Monitor gespielt und ich so, was mache ich hier? Ich sollte jetzt eigentlich auf dem Fußboden sitzen von einem viel zu kleinen Röhrenfernseher und mit einem PlayStation-Controller spielen, der keine Analogsticks hat. Aber es ist halt, also es fühlt sich so unfassbar oldschool an und das ist, finde ich, jetzt nach den ersten Stunden zu urteilen, Suikoden durch und durch. Von der Kameraperspektive, die so ein bisschen versetzt ist. Du hast auch wieder 894 Millionen verschiedene Charaktere. Also das sind, glaube ich, 100. Deswegen heißt es 100 Heroes, die du engagieren kannst. Die Kämpfe von der Art und Weise funktionieren ähnlich. Es gibt auch wieder Beziehungen unter den Charakteren. Mhm. Und wenn sich zwei Charaktere besonders gut verstehen, dann kannst du so eine Hero-Combo machen.
Okay.
Gab's auch in Suikoden. Genauso wie es in Suikoden 100 Millionen verschiedene Charaktere gab. Es wird wieder, das konnte ich noch nicht spielen, aber das hat man schon in den Trailern gesehen, es gibt in Suikoden gab es so diese Armeeschlachten, mhm, die auf großen Schlachtfeldern stattfinden. Gibt es hier wieder auch. Sehr wie gut. In Suikoden 2 und 1, da konntest du deine eigene deine Basis ausbauen. Auch etwas, was du in Eun Chronicles machen kannst.
Warum sind das Fische?
Das sind Haie.
Okay.
Das ist, ich mag einfach, also es ist so absolut oldschool, also so durch und durch oldschool auf eine Art und Weise von der, also es gibt mal wie immer mal wieder so JRPGs, die sind klassisch.
Ja.
Aber ich finde Eun Chronicles, Chronicles, das ist so, das ist wirklich oldschool. Also es hat Zufallskämpfe, muss man nicht mögen,
ja,
finde ich auch eher etwas altbacken. Aber es gibt ein Auto-Battle-System und es ist so von dem Look, das sieht aus wie ein PlayStation 2-Spiel, aber ich liebe einfach diese Sprites. Ich finde das,
ja,
Sprite-Design ist hervorragend, auch wie viele Animationen die verschiedenen Charaktere haben in den Kämpfen, mhm, in den Bewegungen, wenn sie sitzen, wenn sie irgendwas machen. Ich finde, das ist so absolut cozy to the max.
Und ich finde es vor allem auch zeitlos. Also ja, heutzutage ist man natürlich auch andere Grafiken gewohnt, aber ich finde, es sieht immer noch schick aus.
Ja. Also ich, wenn man sich das anschaut, so, es hat auch gefühlt drei verschiedene Grafikstile. Du hast halt, mhm, die Sprites der NPCs, du hast diese Welt, die so, ja, wirklich einfach aussieht, so, spiele ich gerade eigentlich Grandia 2 oder so,
ja,
oder ist das halt Final Fantasy 9? Und aber in den Kämpfen, das, natürlich gibt's auch anscheinend Kartenspiel, soweit bin ich noch gar nicht, aber es ist so, ich find's einfach, ach, es drückt bei mir gerade so richtig viele cozy JRPG-Knöpfe und ich habe richtig Bock, noch viel mehr damit zu spielen. Ja. Ich würde es aber am liebsten halt wirklich.
Ist das Beyblade, was wir hier gerade gesehen haben?
Ich habe keine Ahnung. Also ich will halt, aha, am liebsten würde ich es echt auf einem Röhrenfernseher, ja, spielen. Ich bin gespannt, was dieses Spiel parat halten wird. Ich mag die Charaktere, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass in den Dialogen, zumindest jetzt so nach den ersten Stunden mit den 7, 8 Leuten, die ich getroffen, mhm, habe, dass da wirklich auch Wert darauf gelegt wird, dass wie halt die Charaktere zueinander stehen. Und es ist halt auch wieder klassisch Suikoden. Es gibt einmal das Imperium, aber es gibt auch die League of Nations. Das ist wieder sehr viel politische Intrigen. So
ein bisschen bei Fire Emblem auch. So.
Genau, und das ist, ach, es ist absolut oldschool. Ich bin gespannt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine gelesen zu haben, dass du halt die Charaktere auch in verschiedene Klasse- und Jobsysteme geben kannst. Es gibt sowieso, hat irgendwie jeder Charakter seine eigene Klasse gefühlt. So von dem Protagonisten Nova, den man spielt, der hat keine Schwerter, der hat eher so Greifhaken. Dann hatte, mhm, ich eine, die hat, ich weiß gar nicht, was die für eine Waffe, aber die hat quasi geboxt. Da hast du natürlich jemanden, der mit einem Schwert angreift. Dann habe ich aber auch relativ irgendwie ein Mädchen getroffen, die war so Sailor Moon-mäßig unterwegs, mhm, so, ne, Macht des Mondsteins, war so Magier-mäßig, also auch so von der Art und Weise, was, es ist halt klar, Fantasy. Aber die Art und Weise, welches Fantasy du gerade erlebst, ist, je nachdem, welche Charaktere du triffst, kann das auch krass variieren, ne?
Cool.
Dass du halt, ja, so diese ernsten Wolf-Typen hast am Anfang, der so eher so ein bisschen, ich glaube, der ist Gram, das ist so griesgrämig, mhm, unterwegs. Aber dann hast du halt auch diese wirklichen, dieses Mädchen, das halt echt so mit diesen langen, blonden Haaren und Zöpfen wirklich 1:1 Sailor Moon sein könnte. Also es ist absolut wild. Ich musste irgendwie die ganze Zeit denken, so, ja, klar, wie weißt du den Korn? Ah ja, klar, okay. So wie bei Suikoden.
Ich finde es aber tatsächlich, okay, gut. Weil ich habe ja, das habe ich schon total oft erzählt, ich erzähle es auch nochmal, ich habe halt früher nie so den Zugang gehabt zu Konsolen, natürlich auch nicht zu PlayStation oder sowas. Deswegen habe ich ganz viele dieser JRPG-Klassiker nie gespielt. Ne? Und ich finde es gerade gut, dass wir jetzt gerade in so einer Phase sind, wo viele dieser JRPG-Klassiker nochmal nicht, also auch natürlich neu aufgelegt werden, ne, in Remastern oder in neu Imagine sozusagen, aber auch sich die alten Leute nochmal zusammentun und neue Spiele machen, die aber tatsächlich sich anlehnen inhaltlich an die alten Spiele. Ja. Das Leute wie ich, die halt sich jetzt nicht nochmal hinsetzen würden und auf der PlayStation 1 Suikoden spielen würden. Oder auf der PlayStation 2. Aber ich würde mir schon nochmal so ein Spiel angucken, was halt von den Machern ist und was ähnlich ist wie Suikoden, weil darauf habe ich wiederum Bock. Ich brauche aber dieses moderne Gewand halt so ein bisschen, würde ich sagen.
Wie würdest du dein modernes Gewand definieren?
Also im Sinne von, es sollte auf modernen Plattformen laufen.
Okay, das tut es, ja.
So. Und es sollte so möglichst vor allem, was die Steuerung angeht, moderne Aspekte beleuchten. So. Mhm. Weißt du?
Kannst du mit dem Analogstick laufen?
Ich habe keinen Bock auf Panzersteuerung.
Nee, ist keine Panzersteuerung. Im Gegenteil.
Dann ist alles fein. So, dann bin ich fein damit. Es sollte nicht meine Augen beleidigen, wenn ich es mir angucke. Das hat das auf keinen Fall. Mhm. Das finde ich. Ich finde den Style sehr, sehr gut.
Also was vor allen Dingen an den Sprites liegt. Also wenn man sich so die Umgebung anschaut, das ist natürlich alles schon auch so ein bisschen liebevoll. Und ich mag den Look so. Ich war jetzt in der ersten Stadt und dachte mir so, ah ja, ne, hier könnte ich auch Zeit verbringen tatsächlich. Aber ich bin echt überrascht. Also ich freue mich auch total, dass es solche Spiele noch gibt.
Total.
Also es ist natürlich auch Kickstarter finanziert, das heißt, es gibt einfach eine Community da draußen, die darauf Bock hatte.
Aber es ist möglich.
Ja. Aber es ist möglich, ja. Und dann dachte ich mir so, oh, okay, Suikoden mochte ich auch wirklich, wirklich gerne. Also den zweiten Teil vor allen Dingen, das ist den ich halt damals so gespielt habe. Aber was könnte es denn noch geben? Was so halt so, also so einen alten Klassiker, wo ich mir denke, so, ah ja, es gibt ja super viele Leute, die sagen so Dino Crisis, ne? Und ich musste halt einfach an Vagrant Story denken. Kennst du noch Vagrant Story?
Kenn ich nicht, nein. Sag mir nichts.
Ist das cool? Ist von Yasumi Matsuno. Der hat auch Tactic Ogre gemacht, Let Us Cling Together. Mhm. Also diesen Final Fantasy Tactics auch unter anderem. Und halt Vagrant Story und ist halt so ein klassisches, auch von Squaresoft damals für die PlayStation 1 gewesen, JRPG mit komplexen Systemen, einem absolut geilen Style. Deswegen, glaube ich, das ist auch der einzige Grund, warum ich Final Fantasy XII so cool fand, weil da war er auch dabei und das hat derselbe Stil quasi so von den Charakteren. Und das wäre so ein Spiel, so Vagrant Story, ey. Das ist so, gab es einmal für die PlayStation und dann nie wieder. Ja. Aber es war halt so, für die Leute, die es irgendwie gespielt haben, die sagen so, okay, ist ein Meisterwerk. Das haben aber anscheinend nicht viele Leute gespielt, weil es gibt's ja nicht mehr.
Ja.
Und das ist halt auch so, hat dann auch wieder geguckt, so, ne? Wie kann ich das denn jetzt spielen? Das ist halt eigentlich theoretisch nicht möglich. Es sei denn, du hast eine PlayStation 3 und kaufst es dir da im PSN-Store.
Immerhin gibt's eine Möglichkeit.
Ja, aber wie lange gibt's noch diesen PSN-Store?
Ja, das ist eine andere Frage.
Die PlayStation 3, ne? Wieso, das ist halt genau mit der Nintendo Wii gewesen und der Wii U. Wieso kann ich nicht einfach auf der Wii U die ganzen Retro-Spiele spielen, die ich auf der Wii schon gekauft
habe? Ja.
Das ist halt, ich habe halt irgendwann Angst, gibt es diesen PS3-Store nicht mehr. Ja. Und dann sind diese Spiele weg. Und dann musst du es halt irgendwie physisch kaufen. Ja. Dann funktioniert CDs irgendwann nicht mehr.
Eben. Ich will ja unbedingt noch mal Golden Sun auf jeden Fall spielen, weil Golden Sun für mich war mein Final Fantasy auf dem Game Boy halt so, ne? Und auch da habe ich, glaube ich, keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob es in diesem Nintendo Plus-Ding drin ist.
Da ist es mittlerweile
das drin, ist aber
erst seit kurzem,
glaube ich. Siehst du, perfekt. Dann kann ich es da zumindest nachholen. Aber warum gibt's dazu nicht mal ein Remake oder etwas, was daran anbaut? Weil für mich war Golden Sun großartig.
Community. Schreibt für euch in die Kommentare.
Genau, schreibt in die Kommentare, was ihr wollt.
Ja, Vagrant Story.
Vagrant Story. Und schreibt Vagrant Story in die
Kommentare. Und Golden Sun. Und dann schreibt ihr noch, was ihr wollt.
Genau. Das sind die drei Sachen. Dann können wir nachher zu Herrn Nintendo gehen und können.
Ja,
und Herrn Sony.
Ja, Frau Sony. Herr Frau Sony.
Wer war's schon?
Naja. Ja, irgendwie. Oh ja, Vagrant Story. Ich will das nicht mal. Ich meine, ich hab's mir jetzt noch mal geholt für die PS3. Ich werde es auf der PS3 spielen. Aber wieso muss ich es auf der PS3 spielen?
Ja, warum nicht? Aber ja, eben. Warum nicht mal modern? Naja, vielleicht sind wir auch einfach alt, Kuro.
Ja, wir sind
vielleicht alt. Wollen diese alten Spiele der Leute gar nicht mehr spielen. Vielleicht wollen die Leute einfach neue Spiele spielen.
Ich weiß, die Kommentare sind so: Vagrant Story, halt doch dein Maul. Warum redet ihr nicht über Palworld? Noch mehr.
Haben wir doch, aber na gut.
Ja, ist so.
Worüber wir noch reden können, ist zum Abschluss, lieber Kuro, über ein paar News. Und natürlich gibt es wieder frische News von Embracer, unserem allen Lieblingspublisher. die haben sich mittlerweile von Gearbox getrennt. Gearbox natürlich vor allem bekannt durch die Entwicklung von Borderlands, der Borderlands-Reihe. Und Gearbox wurde verkauft an Take-Two. Es gab ja schon eine längere Kooperation von Take-Two und Gearbox, gerade im Borderlands-Universum. Und Embracer hat Gearbox eingekauft, damals für 1,3 Milliarden. Und jetzt sind am Ende noch für 460 Millionen wurde das Ganze verkauft an Take-Two. Und dabei sind die Marken Borderlands, Homeworld, wo wir auch gerade auf den nächsten Teil warten, Risk of Rain, Brothers in Arms und Duke Nukem. Aber Embracer behält Gearbox San Francisco, die dann aber natürlich umbenannt werden. Und damit die Marken Remnant, Hyperlight Breaker und noch ein paar kleinere. Und für mich ist es eine gute Sache, weil ich bin großer Borderlands-Fan und Gearbox und Take-Two funktionieren eh schon die ganze Zeit gut miteinander. Dementsprechend sehe ich da sehr positiv dem Ganzen entgegen. Wie ist es bei dir?
Ja, also darf ich eigentlich gar nicht sagen. Also wenn hier jetzt ein sehr, sehr verbitterter und zynischer Kuro sitzen würde, den es nicht gibt.
Den gibt es natürlich nicht.
Nein. Der würde sagen so, oh Mann, ey. Weißt du, Embracer schließt links und rechts Studios, aber Gearbox darf weiter existieren, oder was? Ich muss ganz ehrlich sagen, also es wurde ja auch dann, glaube ich, direkt relativ schnell ein neues Borderlands angekündigt, wo ich mir auch denke, so, um Gottes Willen, die Welt hat, glaube ich, mittlerweile einfach genug Borderlands erfahren. Also
weiß ich nicht.
Borderlands 2 war, also es gibt wenige Spiele, die ich wirklich gerne mehrmals durchspiele. Und Borderlands 2 habe ich einfach back-to-back-to-back durchgespielt, weil ich das so geil fand. Aber dann alles, was dann noch irgendwie danach kam, Borderlands 3 fand ich auch nett, aber relativ, also es war so einmal abgebissen und so, ja, okay, lege ich wieder weg.
Es ist halt much more of the same, kann man auf jeden Fall sagen. Weil du es gerade angesagt hast, genau, es wurde die Entwicklung an Teil 4 bestätigt, so. Gut. Braucht man jetzt auch nicht unbedingt eine Kristallkugel, um vorher zu sagen, dass eine der erfolgreichsten Videospielreihen, die Gearbox hat, weitergeführt wird, so, ne, vollkommen klar. Aber ich finde es halt interessant, dass Embracer mittlerweile, ich weiß nicht genau, was die machen, aber die haben sich jetzt wirklich ja restrukturiert. Es gab auch noch eine Aussage vom Chef von denen, der jetzt gesagt hat, ich werde es gleich nochmal übersetzen, aber erstmal im Original, I think it's way too early to start talking about restarting the merger and acquisition engine again. Now we are in the late phases of the consideration into the future of the group, and that's our higher focus and priority. Also sie haben quasi gesagt, er hat gesagt, das ganze Abstoßen, die ganze Konsolidierungsphase ist jetzt vorbei. Wir reden jetzt noch nicht darüber, dass wir neue Sachen uns holen, weil wir müssen uns erstmal konsolidieren. Aber damit hat er natürlich jetzt wieder das Fass aufgemacht und hat natürlich das Wort Merger and Acquisition schon wieder in den Mund genommen. Wo ich mir so denke, habt ihr nichts gelernt aus dem letzten Jahr?
Ja, Embracer ist echt, es ist so ein bisschen wie, es ist keine positive Entwicklung für die Videospielindustrie, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist halt, ich muss auch immer wieder, wenn ich an Embracer denke, ich habe auch irgendwann mal irgendwie so ein Zitat gehört, weil die ja auch die Herr der Ringe IP haben und die meinten auch so sinngemäß, meinten, die müssten halt so, das war halt tatsächlich das Wort, das da in diesem Statement vorkam, müssten halt Herr der Ringe exploiten. Ja. Dass da halt, dass es halt erfolgreich ist oder halt Geld abwirft, dass ich mir denke, so, ey, das bitte ist nicht. Auch eine Wortwahl, die ich mindestens zweifelhaft finde. Und natürlich möchte ich an dieser Stelle auch anmerken, ne, ich find's gut, dass es Gearbox weiterhin gibt. Absolut. Also ich will natürlich nicht, dass das Studio irgendwie, dass da wie viele hundert Menschen irgendwie einfach vor die Tür gesetzt werden. Ich würde mir nur für Gearbox wünschen, weil ich glaube, das ist auch ein talentiertes Team, dass die mal was anderes machen. Ja. Vielleicht nicht unbedingt Aliens Colonial Marines 2 oder so. Das kehren wir einfach
unter den Tisch, gab's nie.
Niemand mehr findet. Aber wenn die irgendwann mal was Neues machen würden anstatt Borderlands, weil ich bin mit dieser Borderlands IP aktuell einfach durch.
Das ist auch vollkommen okay. Ich glaube, das sind viele, aber vielleicht schaffen sie es ja nochmal, das Feuer neu zu entfachen bei dir.
Und wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, so Tiny Tina Borderlands, dann sag ich so, nein!
Es ist auch wieder.
Das meine ich nicht!
More the same. So, kann man auch anders sagen. Und eine Kleinigkeit noch, gerade vor 24 Stunden wurde auch noch gesagt, angekündigt, dass Relic Entertainment, die Macher natürlich von Dawn of War und Company of Heroes, einer meiner liebsten Strategiespiele, sich von Sega getrennt hat und dementsprechend jetzt aktuell Indie-mäßig unterwegs sein will, hat aber im gleichen Moment auch angekündigt, dass sie in Zukunft stärker mit Microsoft zusammenarbeiten wollen. Okay. Finde ich aber grundsätzlich auch gute Neuigkeiten, weil ich glaube, dass viele der Probleme, die Relic hatte, gerade was so Dawn of War 3 angeht und Company of Heroes 3, dass die vielleicht auch ein bisschen mit dem Druck von Sega zu tun gehabt haben. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und vielleicht machen sie sich ja noch mal dran an Dawn of War 4, nach wieder ein bisschen das Erste in einem moderneren Gewand.
Ey, seitdem ich ja jetzt auch bei euch in dieser Warhammer-Gruppe bin und einfach links und rechts mir mein ganzes Geld für Space Wolves ausgebe, bin ich auch so, boah, so ein geiles,
richtig schönes Dawn of
War. So ein richtig schönes, geiles Warhammer 40k-Spiel. Ich meine, gibt es ja, ne?
Space Marine 2, ja.
Space Marine 2 steht an, Boltgun
vor einiger
Zeit war auch richtig, richtig gut. Ich meine, Warhammer 3 ist ja
so Medium
Mixed Bag. Aber da bin ich auch immer noch, schiele ich immer noch drauf. Aber ich hätte gern irgendwie sowas im 40k-Universum.
Ja. Dann wieder was Oldschooliges.
Ja, so. Das hätte ich richtig Bock. Und dann hast du halt so, vielleicht sogar deine eigene, dass du deinen eigenen Chapter noch so ein bisschen bemalen kannst.
Wer weiß. Wenn ihr auch Bock auf Oldschooliges habt, nächste Woche sind Fabian und Gregor wieder hier. Und dann ist die Oldschool Game Talk Besetzung wieder hier. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem fantastischen Kuro. Schön, dass du hier warst.
Hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank. Mir auch. Und wenn ihr noch JRPGs habt, die ihr gerne wiedersehen wollt im neuen Gewand, dann schreibt es in die Kommentare, wie schon gesagt. Und lasst natürlich auch gerne ein Like unter diesem Video da. Oder wenn ihr es als Podcast hört, schreibt uns einfach. Schreibt uns eine schöne Nachricht. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Und wie gesagt, nächste Woche sind der fantastische Gregor und der fantastische Fabian wieder hier am Start. Ich bedanke mich nochmal bei Kuro und wir verabschieden uns von euch. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Macht's gut.
Ciao.